Okay. Come on.
Oh, boy.
Okay, welcome to the 2025 NFL Draft in Green Bay, Wisconsin.
End Zone. Der DAZN NFL Talk.
Das war die Stimme von Roger Goodell und die Buhrufe des Publikums von Green Bay, wobei ich fand's gar nicht so laut. Und Roger Goodell ist mit dem Fahrrad gekommen. Ich dachte schon, der Drive findet in den Niederlanden statt. Nein, es ist in Wisconsin. Warum Fahrrad? Ich weiß es nicht. Ich gebe die Frage weiter an Flo Hauser. So früh am Morgen wollen wir aufnehmen. Warum ist er mit dem Fahrrad gekommen? Ist Wisconsin der Fahrradstaat?
Ich hab mich auch sehr gewundert. Der kam ja erst alleine mit dem Fahrrad raus und dann kamen, glaube ich, noch so 12, 13 andere Leute, unter anderem Lil Wayne. Ich vermute, Lil Wayne hatte keinen Bock zu laufen und deswegen haben sie dann entschieden, komm, wir nehmen alle mit dem Fahrrad, damit Lil Wayne nicht alleine mit dem Fahrrad fahren muss. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Servus, Christoph Stadler. Wir sind drin in der Podcast-Aufzeichnung nach Runde 1 und ich habe extra auf die Uhr geschaut, Christoph. 13 Minuten nach Beendigung der ersten Runde, also exakt 13 Minuten, als das letzte Team an Nummer 32 gepickt hat, starten wir rein in unsere Aufzeichnung, für euch mal als Hinweis.
Genau, es ist Ausgabe Nummer 70 von Endzone, der DAZN NFL Talk und wir gehen heute, wie du sagst, alle 32 Picks ganz schnell nochmal durch, wird ein bisschen Zeit kosten,
ja,
um eben diese erste Runde mal abzuschließen. Ich würde sagen, lass uns gar nicht lang rumtun, oder? Starten wir rein.
Machen wir.
Und dann, wer soll starten? Magst du starten?
Ja, dann starte ich.
Oder soll ich starten?
Dann starte ich. Dann kann ich ja gleich die Frage stellen, die mich...
Der spektakuläre Nummer 1 Pick.
Genau. Wir starten rein mit der Nummer 1 und ich weiß nicht, Christoph, bevor ich den Namen sage, vielleicht direkt auch an dich, denn die US-Kollegen haben seinen Namen einmal kurz vorgelesen und mussten sich dann direkt um etwas anderes kümmern. Dazu kommen wir gleich. Ist es der Nummer 1 Overall Pick in der NFL-Geschichte, der niemanden interessiert? Es ist Cam Ward, der Quarterback von den Tennessee Titans oder für die Tennessee Titans. Die Titans haben ihn ausgewählt. Es war im Vorfeld klar, dass es so kommen wird. Es war allen bewusst, dass er Nummer 1 werden wird und trotzdem ist es ein besonderer Moment, aber andere Teams, die Medien und alle anderen eigentlich haben ihm diesen Moment ziemlich geklaut, wenn man ehrlich ist.
Ist ein guter Punkt, jetzt wo du sagst, also seit ich die NFL verfolge und den Draft auch schaue, muss man echt sagen, war es wahrscheinlich der belangloseste Nummer 1 Pick, weil es A, ja, klar war und B, weil dieser Trade dann kam, zu dem wir gleich auch kommen werden. Ja, gebe ich dir recht, 100%.
Ja, total. Also kann man, glaube ich, auch, so blöd das auch klingt, Nummer 1 Overall Pick dann auch für unsere Folge schnell abhandeln, weil es war allen klar, die Titans brauchen einen Quarterback, er gibt ihnen etwas mit, er ist ein anderer Spielertyp als das, was sie bisher da hatten. Er wird sehr, sehr wahrscheinlich auch der Starter werden, wenn nicht irgendwas anders läuft, ja, oder man wird vielleicht nochmal in einen Konkurrenzkampf gehen, aber normalerweise...
Ich glaube, als Nummer 1 Pick kannst du nichts anders machen.
Korrekt, also normalerweise auch als Starter dann da direkt dabei und Cam Ward jetzt bei den Titans, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich meine, wenn ihr zu den Spielern auch mal ein bisschen mehr hören wollt, ausführlich, das werden wir jetzt heute nicht machen, weil sonst dauert es wirklich zu lange, hört in die letzten 3 Folgen rein, da war alles dann etwas ausführlicher besprochen, es sind auch fast alle Spieler mit dabei, wir haben uns ja auf die Hauptcharaktere beschränkt, die eine oder andere, vielleicht Überraschung ist mit dabei, dazu später mehr, aber ja, Cam Ward war keine Überraschung, der erste Pick für die Tennessee Titans, also erste Nummer 1 Pick für die Tennessee Titans, zweimal als Houston Oilers durften sie als Nummer 1 picken. Ja, das wird jetzt wichtig sein für Brian Callahan, für den Head Coach im zweiten Jahr, eine Offense hinzubekommen, die funktioniert. Du hast mit Cam Ward einen Ganzlinger mit einem guten Arm, der auch enge Fenster treffen kann. Aber wie du sagst, ist jetzt nicht so spektakulär, wurde viel drüber gesprochen. Die haben die O-Line verstärkt mit Dan Moore, mit Kevin Seidler. Der muss jetzt halt liefern. Und, muss man vielleicht dazu sagen, gibt noch eine neue Waffe für ihn. Tyler Lockett kommt für ein Jahr. Der wurde ja bei den Seahawks entlassen. Für 4 Millionen bis zu 6 Millionen möglich. Das muss man schon sagen, die Titans machen, wie ich finde, bisher alles Mögliche, um ihrem Rookie-Quarterback, ihrem Nummer-1-Pick, das Eingewöhnen einigermaßen gut hinbekommen zu lassen. Am Ende liegt es ja doch an ihm. Bisschen umständliche Formulierung.
Aber das ist ja auch, bei mir schlägt es gerade 6 Uhr morgens, also es ist völlig in Ordnung, dass du da ein bisschen brauchst in der Formulierung. also ganz genau, die bauen alles so auf, dass der junge Quarterback auch möglicherweise dann irgendwie auf langfristig der Franchise-Quarterback wird. Aber herzlichen Glückwunsch, Nummer 1 overall, wird da am meisten abkassieren. Das wird ihn vielleicht ein bisschen drüber hinwegtrösten, dass sich keiner interessiert, Christoph, denn der Overall-Pick Nummer 2 war dann relativ schnell in aller Munde tatsächlich.
Genau, und zwar gab es da schon den ersten Trades. Eigentlich waren die Cleveland Browns an Nummer 2 an der Stelle. Die haben aber einen Trade eingefädelt mit den Jacksonville Jaguars. Cleveland bekommt dann den Nummer 5 Pick, den Nummer 36 Pick, Nummer 126 und einen First Rounder 2026, also nächstes Jahr. Jacksonville bekommt dafür logischerweise dann den Nummer 2 Pick, Pick 104 und Pick 100, nee, und Pick 200. So, also 2, 104 und 200. Ich finde, kein billiger Trade für die Jacksonville Jaguars. Aber sie haben Travis Hunter bekommen von Colorado, Wide Receiver, Cornerback, was auch immer. Habe ich so nicht kommen sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Dass die Browns vielleicht nach hinten traden, durchaus möglich, dass die Jaguars jetzt so heiß auf Hunter sind, den ich auf Nummer 2 gehabt hätte auf meinem Board, war ich erstaunt.
Gebe ich dir absolut recht. Wir haben ja immer drüber gesprochen, ist er der beste Spieler in diesem Draft, neben Abdul Carter, und weil er halt einfach beides spielen kann, ist das sehr wahrscheinlich. Es gab, glaube ich, im Laufe des Tages, also ein paar Stunden vor dem NFL-Draft, die ersten Andeutungen, dass Jacksonville daran interessiert sein könnte, aber das war alles so Gerüchte und keine Ahnung. Die Browns haben ja mit den Texans auch schon Spätrunden-Picks getradet, was darauf hingedeutet hat, dass die Browns tatsächlich vielleicht das irgendwie nutzen werden, um auch anderweitig nochmal zu traden. Sei es drum, geht es nicht um die Browns. Ich war auch überrascht, und Christoph, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einer war auch überrascht, und zwar der Spieler selbst, der auf der Bühne sagt, bei den Kollegen vom NFL Network, ja, also mit den Jaguars, mit denen habe ich beim Combine kurz gesprochen, ich habe das jetzt nicht kommen sehen. Weiß ich jetzt nicht. Also klar kommst du um den Spieler, wenn du an Nummer 2 pickst, nicht drumherum, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Was er denn dann bei den Jacksonville Jaguars spielen wird, ob beide Seiten, ob Wide Receiver, ob Cornerback, das wird man alles sehen. Aber ein bisschen dubios fand ich das schon, dass er sagte, ja gut, dann gehe ich halt jetzt nach Jacksonville, mitgesprochen habe ich mit ihm nicht. Also er hat offenbar keinen Plan, welche Rolle er spielen soll. So kam es zumindest mal rüber.
Das eben auch meine große Frage. Bei den Browns hat man gehört, wenn sie Nummer 2 picken, haben sie wohl die Idee, ihn als Wide Receiver spielen zu lassen. Ist jetzt eh wurscht, weil soweit ist es nicht gekommen.
Ja.
Das ist auch mein großes Fragezeichen, weil die haben einen dicken Need in der Secondary, oder es war bei mir auf meinem Zettel einer der dicksten Needs, das war der dickste Need, gerade eben auf Outside-Cornerback da einen zweiten Mann zu haben, neben Tyson Campbell. Den hast du jetzt rein theoretisch. Auf der anderen Seite so ein Wide Receiver Core mit Brian Thomas Jr., mit Gabe Davis, Diami Brown, den sie neu geholt haben. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Mein Gefühl sagt mir eher Cornerback, weil es das größere Loch da gibt bei den Jaguars. Aber ich denke, der wird bei denen tatsächlich beide spielen. Er stammt ja aus Südflorida. Vielleicht ist das ganz gut für ihn. Dann ist die Überraschung ein bisschen weniger schlimm, weil er nur in den Norden ziehen muss, des Bundesstaates, des Heimischen.
Absolut.
Ja. Aber ja, ich fand das Interview auch kurios. Ich habe die Jaguars da nicht auf meiner Liste gehabt. Spannend. Bin gespannt, was im Nachhinein jetzt auch rauskommt. Wir nehmen ja doch kurz danach auf. Da wird noch mehr in den nächsten Stunden und Tagen dann rauskommen.
Absolut richtig. Mein Gefühl ist so, nicht nur wegen des Interviews, sondern generell, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Deswegen gerne auch an euch die Frage. Schreibt uns gerne, was ihr zu diesem Travis Hunter und großen Uptrade an Nummer 2 denkt. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man in die Kommentare schreiben, als auch uns bei Social Media. Findet ihr in den Shownotes. Würde mich echt interessieren, weil mein Gefühl war nämlich dann auch, irgendwie habe ich das Gefühl, Travis Hunter, so ein geiler Spieler. Ich habe aber das Gefühl, in Jacksonville wird er irgendwie verbrannt. Das war so meine erste Intention, ohne jetzt zu wissen, was genau der Plan ist, und vielleicht auch genau deswegen, wie gesagt, dass ich mich da noch nicht reinversetzen konnte, was Jacksonville mit ihm vorhat. Aber ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Für mich ist die Gefahr im ersten Moment, wie gesagt, 13 Minuten nach Beendigung des Drafts, Runde 1, groß, dass ein Star ja eher so ein bisschen im Mittelmaß verschwindet. Aber da will ich jetzt nicht schon zu sehr eine Overreaction raushauen.
Ich muss also sportlich sind die Jaguars aber schon spannender als die Browns. Das ist für mich, das spoil ich schon mal, eine der schwächsten Mannschaften in der nächsten Saison. Und da finde ich ihn bei den Jaguars, die jetzt eher krass underperformed haben, schon sportlich eigentlich deutlich weiter, was vielleicht auch Playoffs in der Division anbelangt.
Das ja, wenn man es darauf ist
unterbrechen
will.
Ist aber vielleicht auch nicht heute das Thema.
Nee, genau, das auf jeden Fall, aber für mich als einzelner Spieler mit einem Plan, das ist für mich das, was ich noch nicht so sehe bei Jacksonville, aber die werden es besser wissen, deswegen haben sie es ja auch gemacht.
Wollte gerade sagen.
Also da wird alles passen. Gehen wir zum Nummer 3 Overall Pick, ein absoluter No-Brainer am Ende des Tages. Die New York Giants waren da dran, keine Trades, kein Nix, haben Abdul Carter geholt, den Defensive End, den Rusher von Penn State, wo viele ja auch sagen, so ein Vergleich mit Von Miller, haben sie auch jetzt beim NFL Network nochmal an diesem Abend gesagt, und kurz danach kam auch raus, auch eine Neuigkeit, dass bei Thibodeau die 5-Jahres-Option gezogen worden ist, und ich meine, Abdul Carter und Thibodeau, mal da so rumzustehen haben in der Defense für einen möglichen Pass-Rush, ist für die Giants nicht verkehrt und in dem Fall als Nummer 3 auch, wie gesagt, bester Spieler noch übrig, wenn Hunter weg ist, das musste man machen.
Also du hast Dexter Lawrence, Brian Burns, Kevin Thibodeau, jetzt hast du doch diese 50-Option gezogen, du hast jetzt Abdul Carter, wow, das ist eine Line, ja, die lässt sich absolut sehen, weil wir hatten ja auch drüber gesprochen, ob vielleicht Abdul Carter erstmal so einer für die Weak Side ist, also Edge Rusher auf der Weak Side, das würde bei den Giants auch ganz gut passen, war ja eher für die Browns bei mir gedacht, wenn ich ehrlich bin, an der Seite von Myles Garrett. Ich finde es aber bei den Giants auch völlig in Ordnung, wenn das so dann erstmal laufen würde. Ich glaube, damit kann er auch ganz zufrieden sein. Das ist eine geile D-Line, definitiv.
Ja, und zu den Giants insgesamt kommen wir später auch nochmal, aber diese Defense, die sieht schon sehr, sehr gut aus. Also da haben sie wurden ja oft belächelt in den letzten Jahren, aber ich glaube, da sind sie jetzt schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Was in der Offense passiert, kommt dann noch später.
Gehen wir weiter zu den Patriots, Nummer 4. Und das war dann so das Team, wo wir auch schon vorher gesagt haben, wenn kein zweiter Quarterback vom Board geht, dann bist du doch nicht in der Luxusposition, Abdul Carter oder Travis Hunter zu bekommen, waren sie auch, aber vielleicht muss man zum Glück auch gezwungen werden. Und sie haben einen Tackle bekommen, Will Campbell, LSU, und ehrlich gesagt ist es genau richtig für die Patriots. Es war der größte Need für Drake May, die O-Line zu verstärken. Da war bislang mit Darian Lowe auf der linken Seite, auf der Left-Tackle-Position, und der war einfach schlecht, sorry für den deutlichen Ausdruck, aber der war zu schlecht. Ein Jahr Minnesota, jetzt 2 Jahre New England, nie durchgestartet. Und bei Will Campbell, das ist ja ganz lustig, war immer diese Diskussion im Vorlauf des Drafts mit dieser Armlänge, wo dann Mike Vrabel, der neue Headcoach der Patriots, aber auch gesagt hat, ist mir eigentlich relativ wurscht, ist mir egal. Also passt das auch wahrscheinlich.
Also ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass viele Pass-Rusher auch richtig lange Arme haben. Die sind halt auch 6'5", 6'6", und haben auch so lange Arme. Und dass man da einfach von seinen Armen auch gleich die gleiche Länge hat. Weiß nicht, ob das so viel hilft. Ich glaube, von so 34 auf 33, auf 35, glaube ich, macht dich nicht so einen großen Unterschied.
Das kam jetzt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, das war bei Brandon Coleman. Wenn ihr vielleicht schon bei uns reingeschaut habt oder bei eurem Podcatcher des Vertrauens oder auf der DAZN-Plattform, es gibt ein halbstündiges Interview mit Brandon Coleman, Tackle von den Washington Commanders, und den habe ich mal gefragt, ob diese Armlänge eben wirklich so interessant ist, so wichtig ist. Er hat ja gerade eben gesagt, vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, weil das ja die große Geschichte war. 33 Inches, Will Campbell wurde kürzer gemessen, die Armlänge wurde dann beim Pro Day mit 33 Inches gemessen. Er hat gesagt, das war das ganze Leben für ihn kein Problem. Mike Vrabel hat es eben auch gesagt, ist für ihn egal. Und ganz spannend vielleicht noch, mit Darian Lowe, der hat eine Armlänge von 35, 3 Achtel und war trotzdem schlecht. Also die Armlänge vielleicht nicht immer der entscheidende Punkt.
Schön. Absolut richtig. Und da muss man auch dazu sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Brandon Coleman. Übrigens sehr, sehr, sehr schönes Interview, hat großen Spaß gemacht, gerade bei diesem Part auch, wo ihr euch ein bisschen belustigt habt darüber. Also unbedingt reinhören bei der Talkshow mit Brandon Coleman. Hat ja auch einen Kollegen mit 38 Inches Armlänge. Ne? Ja, ja. Und das ist dann schon nochmal ein Unterschied, klar. Und ich verstehe das, dass man diesen Rahmen bauen muss. Aber Will Campbell geht dann trotzdem nicht umsonst von der 4 bei dieser Franchise der New England Patriots, die da Bescheid wissen, auf welche Stärken sie setzen. Und ob er dann jetzt nun einen halben Zentimeter kürzer oder länger ist am Mittelfinger, wenn man da misst. Völlig egal. Was ich sehr, sehr schön fand vom Tackle der LSU, ein sehr emotionaler Auftritt, hat geweint, glaube auch mit als einziger oder einer von wenigen dort. Da sieht man, was das ihm bedeutet. Der hat sich da wirklich hart dafür gearbeitet, hat auch selber gesagt. Und ich finde, das passt halt einfach perfekt. Du hast es schon gesagt, das war ein Need. Das ist auch da ein No-Brainer, habe ich mir aufgeschrieben. Das musste man machen. Und das passt alles total ins Bild, Armlänge hin oder her. Ich glaube, wenn dann nichts Komisches passiert, dann sollte der einen richtig, richtig guten Job machen normalerweise.
Ich glaube auch, dass das wunderbar passt. Und was ich bei dem noch dazu sagen will, das ist so ein Leader-Typ, und in dieser schon irgendwie jungen Mannschaft wird der, glaube ich, auf lange Sicht, aber auch schon auf kurze Sicht, glaube ich, echt so ein Vocal Point in dieser Mannschaft werden. Ist jetzt einfach so mein Tipp ins Blaue, aber ich glaube, das ist so ein Typ, egal wie alt er ist, das ist einer, der Leadership mitbringt. Und das tut, glaube ich, den Patriots auch ganz gut.
Absolut, so wirkt er auch auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Machen wir mit dem nächsten weiter, oder? Nummer 5 Pick, also der, den Jacksonville Jaguars gehörte, bevor dann diese Trade zustande kam. Jetzt also die Cleveland Browns, die haben dann runtergetradet sozusagen. Christoph hat es vorhin gesagt, was da alles geswappt wurde, müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Und die Cleveland Browns picken an der Stelle den Defensive Tackle Mason Graham von Michigan. Der ist an und für sich einer, der im Pass Rush ein Upside braucht und gegen den Lauf auch super ist. Und man muss im Hinterkopf behalten, ein paar sind ja auch in dieser starken Defense bei den Browns weg, wie unter anderem Delvin Tomlinson. Es macht Sinn, er stärkt mit Sicherheit auch die Defense mit diesem ganzen Trade hin und her. Muss ich jetzt persönlich sagen, hätte man auch vielleicht nochmal einen anderen Need adressieren können. Aber das Problem ist bei den Browns halt, du hast halt von, ich weiß gar nicht, wie viele Positionen müsste man jetzt durchgehen, aber ich sage mal von 11 Positionen auf jeder Seite jeweils 8-mal Need. Also deswegen das ist dann schon in Ordnung, glaube ich.
Ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass sie nochmal runtertraden. Ja. Gab bestimmt auch Gespräche. Ich hätte gedacht, dass die Bears vielleicht hochgehen, um da Chanty zu bekommen, wie auch immer.
Kann Bears man aus dem Nähkästchen noch plaudern?
Dazu später
wir
mehr.
Wir haben ja auch während des Drafts miteinander geschrieben und genau beide damit gerechnet. Ne? Wir haben gesagt, jetzt passiert das Nächste und das Nächste. Und dem war dann leider nicht so, ja.
Genau, und Mason Graham ist ein super Spieler. Du hast gerade schon mal gesagt, der ist auch athletisch, der ist schnell, ehemaliger Wrestler, das siehst du auch, der ist explosiv. Der GM Andrew Berry hat danach auch gesagt, es ist ein DNA-Match mit der Defensive. Das hat dann dahingehend gepasst, ihn auch zu nehmen. Ich meine, du hast jetzt Graham, Miles Garrett, der verlängert hat, da hast du echt zwei so Cornerstones in der D-Line. Und wenn wir über die Trenches reden, da sind die Browns jetzt echt eigentlich ganz gut aufgestellt. Also ja, da können sie einen Haken hinmachen. Es gibt ja noch ein paar Runden danach, wie du gesagt hast, es gibt ein paar mehr Needs als dann nur Tackle. Ich dachte trotzdem, dass noch ein bisschen was Spektakuläres passiert, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen runtergehen.
Ja, das war nicht das, so. Ganz genau so ist es. Und an der Stelle sei gesagt, die Browns picken ja in der zweiten Runde noch mal früh, haben zwei der ersten drei Picks. Das muss man an der Stelle dann jetzt auch sagen.
Als erster
das
dann gleich.
Wir tun jetzt nicht so, als würden wir jetzt nicht wissen, was bis 32 passiert. Also das ist jetzt kein Spoiler. Genau, als erstes und dann als Nummer drei in der zweiten Runde sind die Browns noch mal dran. Und da werden sie dann bestimmt auch das ein oder andere die Top-Stärchen, wie sagt man das in so Verniedlichungsform, holen.
Sie werden wichtige Spieler noch brauchen, ja.
Ja, ja.
Gehen wir zu Nummer 6 weiter.
Ja.
Und zwar die Las Vegas Raiders, da ist alles gleich geblieben und dann ist genau das passiert, was, glaube ich, jeder erwartet hat. Wenn er da auf dem Board noch verfügbar ist, dann holen sich den auch. Ashton Chanty, Boise State, der Running Back, der also jetzt in der Stadt der Sünde landet. Letzte Saison war es Brock Bowers, der Tight End, jetzt also wieder in der Offensive. Ja, ganz ehrlich, das passt wie die Faust aufs Auge zu Pete Carroll, zum Offensive Coordinator Chip Kelly. Die Spielidee, viel zu laufen. Und vor allem, ich habe nochmal nachgeschaut und ich wusste wirklich nicht, wer der überhaupt auf Running Back da ist bei denen. Raheem Mostert, Sinclair genau, McCormick, Samir White. Ja. Also Case Closed, dass man da sich einen Running Back geholt hat. Oder?
Absolut
also,
richtig, ja.
Sorry.
Ja, ja. Case Closed auch übrigens, dass man Running Backs nicht mehr in Runde 1 draften soll. Das ist ja seit eigentlich Jameer Gibbs schon closed, aber jetzt nochmal, muss man ehrlicherweise sagen. Und Samir White hat ja auch sehr, sehr enttäuscht. Deswegen war das absolute No-Brainer. Du weißt es, ich habe einen Die-Hard Raiders-Fan bei mir im Freundeskreis, der einfach nur die ganze Zeit geschrieben hat, ich schwitze, ich hoffe, der bleibt noch übrig an Nummer 6. So kam es dann auch. Und ich finde es auch total schön zu sehen, wie die Fans vor Ort, als auch, wie blenden ja auch immer was ein bei dieser Draft-Sendung, die Raiders-Fans das dann dementsprechend auch so gefeiert haben. Auch er selbst hat es sehr gefeiert, der auch in einem Interview vor dem Draft schon gesagt hat, er hat sich auch ein bisschen Mentoring von Marshawn Lynch abgeholt, der langjährige Running Back unter Pete Carroll bei den Seattle Seahawks. Also das passt dann auch wieder irgendwie zusammen, was Marshawn Lynch aktuell dann macht mit seinen komischen Partysachen und so. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber es geht als Sportler darum. Und das, wie du sagst, das ist dann irgendwie alles so ein Kreis, der sich da schließt. Für Shanti, für Pete Carroll, absolut wichtige Position und war klar, dass er dann, wenn er da übrig ist, bei den Raiders landen wird.
Also Need ist jetzt schon noch ein großer und das werden sie wahrscheinlich angehen, O-Line. Aber nochmal, ja, wenn da Chanty verfügbar ist, dann holst du den auch. Und das verstehe ich komplett. War jetzt auch nochmal nicht so ein ganz großes Geheimnis, dass da auch Interesse da ist, beziehungsweise Need da ist. Jo, passt.
Genau, passt. Und dann muss man sagen, ab diesem Moment ging es eigentlich so los mit den Picks, dass jedes Team genau das gemacht hat, was irgendwie so zu erwarten war. Das ist mal vorweggegriffen. Mit Chanty eben bei
Findest
den Raiders.
Oh.
Finde ich, ja. So größtenteils. Nummer 7, die New York Jets holen den Tackle Armand Mambu, der dann ja auch bei den Raiders interessant gewesen wäre, wenn Chanty nicht mehr da gewesen wäre, muss man an der Stelle sagen. Armand Shanti von Missouri wird Right Tackle spielen, schnell und geduldiger Spieler, Run Game stark, und das ist eben auch wichtig für die Jets, und deswegen sage ich das auch für mich in dem Moment, ging das los mit: die Position brauchen wir am dringendsten, da ist der beste Spieler noch auf dieser Position gerade frei in dieser Runde 1. Membo zählt zu den Top 2, finde ich, oder Top 3, die zu diesem Moment noch übrig waren auf der Position, nehmen wir uns, und dementsprechend haben die Jets dann da auch zugeschlagen.
Genau, gab dann die Berichte, dass Aaron Glenn, der neue Head Coach der Jets, unter der Woche auch eine Dreiviertelstunde mit ihm gefacetimed hat, und dann war ihm klar, dass das der Pick sein wird. O-Line wurde schon länger so ein bisschen kolportiert, und ich muss sagen, diese Jets O-Line ist wahrscheinlich eine der spannendsten überhaupt in den letzten Jahren für die New York Jets. Membo hatte diesen starken Combine, da hat er nochmal mehr Werbung für sich gemacht. Der kommt jetzt für Morgan Moses, der bei den Patriots ist. Und alle potenziellen Starter in der O-Line sind jetzt weit unter 30 Jahre alt. Letztes Jahr hat man Olu Fashanu geholt an Position 11. Der muss jetzt als Starter nachweisen, was er für ein Kaliber sein kann. Nach dem Karriereende von Tyron Smith. Aber passend, Armand Membo bei den Jets. Jo, macht das, freut sich wahrscheinlich auch Justin Fields, hinter dem dann, oder hinter denen spielen zu dürfen.
Ja, absolut, absolut.
Dann kommen wir zu den Panthers, oder? Position 8, Pick 8, und da bin ich jetzt zum Beispiel erstaunt, weil du vorhin gesagt hast, jetzt kam das, was man erwarten konnte. Tetterell McMillan von Arizona, den hatte ich jetzt ehrlich gesagt, also natürlich, dass es möglich ist, keine Frage, aber bei den Panthers war auf meiner Karte fett Defensive draufgestanden. Jetzt wird's ein Wide Receiver.
Ja, total, geb ich dir recht, deswegen sagte ich auch im Großteil, das ist der Pick, der nochmal so ein bisschen rausbricht, wobei das bei mir auch die Nummer 2 Position war bei den Carolina Panthers, weil sie da einfach dünn besetzt sind, habe aber nicht erwartet, dass sie das an 8 adressieren, da bin ich schon bei dir. Unfassbar geiler Receiver, brauchen wir nicht drüber reden, können nochmal reinhören, wie gesagt, in der ersten Folge vor 3 Wochen mit Arik, als wir über die Wide Receiver gesprochen haben, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, mich hat der total begeistert und überzeugt. Und ja, man hätte auch vielleicht so ein bisschen damit rechnen können, dass sie was anderes machen. Deswegen auf Nummer 8 auch ein bisschen sehr hoch. Und da ging es dann ja auch los mit diesen Wide Receiver, weil Hunter zähle ich da jetzt nicht mit dazu. Grundsätzlich ist es aber etwas, was die unbedingt brauchen, was Bryce Young braucht. Der braucht ein Target, der braucht ein verlässliches Target, der braucht einen, der Speed kann, der aber auch gute Hände hat. Und Jeremiah von den US-Kollegen hat ihn mit einem besseren Drake London verglichen. Und ein besserer Drake London ist für die Panthers natürlich absolut Gold.
Nee, also dass du auf Wide Receiver dafür Bryce Young auch noch was machen kannst, bin ich voll dabei, da haben wir es gesehen, seit dem Münchenspiel oder ab dem Münchenspiel, was der leisten kann. McMillan ist einer der Top-Receiver. Mich hat es trotzdem gewundert auf 8, weil da war für mich eigentlich, da sind so viele Baustellen in der Defensive, und in so einem guten Jahrgang mit so vielen guten Verteidigern, also defensiven Spielern, hat es mich dann schon eher gewundert. Aber ist natürlich jetzt kein kompletter Fehler, zeigt aber natürlich auch, dass die Panthers so oder so einiges zu tun haben. Eigentlich egal, was du dann machst. Ja. Aber den hättest du wahrscheinlich auch einen Ticken weiter hinten bekommen. Vielleicht hat aber ein Downtrade auch nicht funktioniert, das wissen wir nicht. Oder weiß ich zu
das
dem
stimmt.
Zeitpunkt nicht.
Ja, das ist immer das große Thema, wer mit wem telefoniert hat und so. Das kriegt man ja dann immer erst vielleicht auch sogar Tage später mit, ob das dann der Fall ist. Bei den Panthers wird vielleicht irgendwie sein, dass sie in Runde 2, 3 nochmal jemanden in der Defense auf jeden Fall holen werden, bei dem sie glauben, dass der dann auch gut genug ist, weil Runde 1 sind natürlich die Topspieler, aber in Runde 2, 3, 4 ist auch noch richtig was möglich. Pick Nummer 9, die New Orleans Saints. Und da bin ich gespannt, was du auch sagst, weil da ging diese Shedeur Sanders-Nummer eigentlich los, weil alle spekulierten, die Saints und Sanders, das sollte was werden. Derek Carr, Schulterverletzung, was ist mit dem eigentlich? Muss er operiert werden, muss er nicht operiert werden, man weiß es nicht. So, und dann sind die Saints dran, traden nicht, machen nichts, sondern nehmen Tackle Calvin Banks Jr. vom College aus Texas, stärken damit ihre Offensive Line, auch vielleicht wegen einer News, dass Ramczyk, der Right Tackle, sein Karriereende bekannt gegeben hat. Ob das damit zu tun hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich fand es schon irgendwie sehr amüsant, dass alle gedacht haben, ja gut, jetzt geht der erste Quarterback und dann nehmen sie ihre O-Line. Und meine Frage war, gut, welchen Quarterback beschützt er denn dann? Ist der überhaupt fit, der Derek Carr? Also wer wird denn da spielen? So fand ich schon irgendwie unterhaltsam.
Also da wird noch was passieren auf Quarterback, egal wann, aber an Tag 2 sollte da was passieren bei den Saints. Aber natürlich, wenn du keinen Quarterback hast, dann wird halt das Laufspiel wichtig sein. Und ich sage mal so, Calvin Banks, der bringt dir wahnsinnig viel Power, auch im Run-Game, also im Run-Blocking. Von daher, vielleicht kann er darüber der Offense extrem weiterhelfen. Ich hätte auch da, ehrlich gesagt, eher einen Verteidiger vermutet, sage ich ganz ehrlich. Da war zum Beispiel so ein Walter Nolan, für mich noch auf dem Board. Den hätte ich da durchaus schon gesehen. Gut, wurde es dann nichts. Hat sich jemand anderer gefreut. Dazu später mehr. Ja, auch bei den Saints ist so viel Aufbauarbeit nötig. Wie gesagt, du hast ja gesagt, dass viel mit der Quarterback-Position spekuliert wurde. Haben in den letzten Jahren ja durchaus viel investiert in der O-Line in der ersten Runde.
Das stimmt,
ja. Ja, werden sie sich schon bei was gedacht haben. Ich finde ihn jetzt relativ unspektakulär. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht so hochgezogen. Ist aber nur meine bescheidene Meinung.
Nee, da bin ich schon bei dir. Nummer 9, Calvin Banks, hatte ich jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte oder auf meiner Mock-Draft-Karte, wie man das auch immer sagen will. Ja.
Gehen wir zur 10, weil der ist spannend, der Pick. Die Chicago Bears. Die haben sich einen Tight End geholt. Colston Loveland von Michigan. Und da war ja so ein bisschen die Diskussion, welcher Tight End wird es denn? Colston Loveland oder ist es doch Tyler Warren? Ich habe nochmal nachgeschaut oder ja doch nachgeschaut, so darf ich es ehrlicherweise sagen, nicht nochmal reingehört. In Folge 67 mit Arik haben wir eben ja die Skill-Positionen uns angeschaut und wir waren alle drei bei Warren als Nummer 1 Tight End. Jetzt haben sich die Bears gesagt, nee, wir nehmen Colston Loveland, aber umso mehr man drüber nachdenkt, beziehungsweise man konnte es die letzten Tage schon hören, der könnte durchaus auch die Nummer 1 unter den Tight End sein. Und wenn man so drüber nachdenkt, Ben Johnson, wo kommt er her? Kommt von den Lions. Und ich habe extra nochmal in meine Notizen nachgeschaut. Bei Colston Loveland steht bei mir dran, Sam LaPorta in noch größer. Ja, Ben Johnson kommt von den Lions. Da war Sam LaPorta. Alles passt eigentlich wunderbar. Der wurde jetzt zwar an der Schulter operiert, Colston Loveland. Aber ich glaube, das hat jetzt die Bears nicht großartig abgeschreckt. Von daher klingt für mich jetzt schon nach einem Perfect Match, um ehrlich zu sein.
Ja. Kann ich nur so unterstreichen, brauche ich gar nichts mehr groß dazu sagen. Ich war im ersten Moment auch so, okay, weil wir ja gesagt haben, da werden nur Nuancen entscheiden und das ist dann genau die Nuance, dass Ben Johnson sieht, was er an diesem Loveland hat, wie er ihn einsetzen wird im Run-Block-Tight-End, aber auch als Pass-Catcher auf der Tight-End-Position. Perfekt zusammengefasst, Christoph, brauchen wir nichts mehr großartig was zu sagen. Ich freue mich sehr auf diesen Spieler, weil er auch ein athletisch cooler Tight-End ist
auf jeden Fall. Und die Bears machen echt einfach gute Sachen, zumindest auf dem Papier. Das stand zum Beispiel auch auf meinem Zettel mit Needs. Ich will noch einen Passcatcher bei denen haben. Du hast DJ Moore, Romo Dunze, Olamide Zaccheaus, den du geholt hast. Und jetzt hast du neben Cole Kmet noch besseren, einen deutlich besseren mit Colston Loveland. Also diese Offense, wenn jetzt noch ein Running Back dann ab Tag 2 kommt oder wahrscheinlich Tag 2, die Bears gefallen mir offensiv richtig, richtig gut.
Ja, die machen sehr, sehr viel richtig. Ich hoffe mal, dass das dann auch dieses Jahr zumindest mal aufs Feld übertragen wird. Zumindest die Bears-Fans hoffen das.
Gesagt, in kleineren Rahmen, ja.
Ja, hoffen das auf jeden Fall. Dann ein Pick, der von vielen mit großer Spannung auch erwartet wurde, vor allen Dingen von den eigenen Fans, war der Pick Nummer 11 von den San Francisco 49ers, weil wir wissen, was die alles abgegeben haben. Wir wissen, dass sie in so einem Mini bis größeren Umbruch stecken. Und sie haben sich dann für die defensiven Seite entschieden. Das war durchaus so zu erwarten. Defensive End Michael Williams von Georgia. Ein Georgia-Verteidiger ist nie eine schlechte Sache. Nochmal zur Erinnerung, Hargrave abgegeben, Greenlaw abgegeben, Leonard Floyd weg. Also sie brauchen unbedingt auch einen weiteren Pass-Rusher, der jetzt so als Gegenpart von Nick Bosa agieren kann. Auch ein anderer Spielertyp ist, bisschen größer ist. Also an und für sich an der Position der Spieler, der die Niners durchaus begeistern könnte in naher Zukunft. Ob es dann wirklich so kommt, muss man abwarten. Aber Michael Williams, ich meine, das ist die Position, die am meisten von den Needs herausgestochen hat. Auch wenn du, Christoph Stadler, auch oft gesagt hast, die Niners brauchen auch alles, ne?
Vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viel. Aber gerade auf der defensiven Seite brauchen sie eben viel. Und ich finde, Michael Williams ist alles für mich wie Arsch auf Eimer. Finde ich ein super, super Pick. Der hat noch Upside im Pass Rush, ist aber schon ein richtig guter Runstopper. Das war zum Beispiel ein großer Need von den vielen Needs, die ich mir aufgeschrieben habe. Du brauchst einen Defensive Tackle, der den Run stoppen kann. Jetzt spielt der Inside und Outside, aber ist für mich eigentlich perfekt, Michael Williams. Gefällt mir wunderbar für die Niners, finde ich perfekt gelöst. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich nicht mehr weiß, was ich in Folge 68 gesagt habe. Da hatte ich mir zwei mögliche Ziele für Michael Williams aufgeschrieben. Zum einen Carolina, die sind schon weg, und dann San Francisco. Und deswegen, Michael Williams, San Francisco, passt für mich wunderbar, geiler Pick, habe ich ein richtig gutes Gefühl, gut gemacht, San Francisco 49ers.
Und gut gemacht, Christoph Stadler, eine Woche nach dem Karfreitag darf man sich da auch in der Früh selbst beweihräuchern, das finde ich völlig in Ordnung, hast du gut gemacht. Dass okay. Michael Williams, dass du den da richtig hingeschoben hast bei dir. Nee, aber ist ja richtig.
Nein, was heißt hingeschoben, aber dass der nie da war und dass der passen könnte. Und das, glaube ich, ist gut. Ist gut, was wir da gemacht haben. Bei der 12 bin ich ein bisschen gespannter, was du sagst. Die Dallas Cowboys mal wieder haben einen Guard sich geholt. Tyler Booker, Alabama, ist ein guter Passblocker, noch mit Schwächen im Lauf. Ist dann, glaube ich, darf man schon sagen, der Nachfolger von Zach Martin, der seine Karriere nach über 10 Jahren beendet hat. Habe ich jetzt eher mit einer anderen Position, mit einem anderen Spieler gerechnet, sage ich ganz ehrlich.
Also mein erster Gedanke war auch, die Cowboys picken wie immer in der ersten Runde einen Offensive Lineman. Das ist ja gefühlt irgendwie schon Tradition.
Der auch Tyler
und das,
heißt.
Genau, das Witzige wollte ich gerade sagen. Das Witzige ist, die letzten drei waren auch Tyler Guyton, Tyler Smith und jetzt Tyler Booker. Also die geilen Tylers in der Offensive Line für die Dallas Cowboys. ja, ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen, also das war auch mein erster Gedanke. Da dachte ich, okay, gut, Cowboys halt. Es macht schon irgendwie Sinn, weil sie haben halt diese, ich weiß nicht, ob man das auch, weiß nicht, wie du das siehst, zu einer DNA oder zum Scheme. Ich meine, klar haben sie jetzt auch eine Headcoach-Veränderung, aber der war ja schon bei den Cowboys mit Schottenheimer. Ob das so eine DNA ist, dass man auf diese jungen Leute setzt und die halt dann eben aufbaut, weil die Line of Scrimmage halt doch bei den Cowboys mit dem alten Ownership möglicherweise das wichtigste Gut ist, wenn du so willst. Ob es dann sportlich direkt eine Weiterhilfe ist oder auch für die Zukunft als Trade-Kapital oder weil sie halt junge Spieler sind, keine Ahnung, aber das ist so mein Gefühl, dass ich bei den Cowboys habe, weswegen sie da immer auf die Offensive Line gehen.
Also ich glaube, Brian Schottenheimer hat null Mitspracherecht. Das ist so ein Dummy da im War Room und das macht Familie Jones. Das heißt ja nicht, dass Tyler Booker schlecht ist und das passt schon auch irgendwie, weil du ja für Zach Martin jemanden brauchst. An 12, ich hätte mir eher einen Skillplayer gewünscht für die Offensive. In 3 der letzten 4 Jahre wurde jetzt ein O-Liner geholt in der ersten Runde. Ja, ist jetzt nicht verkehrt, aber ich sehe das jetzt schon eher ein bisschen kritisch an. Den hätte man später bekommen können. Wie gesagt, auch da wissen wir nicht, was sie probiert haben, aber haut mich jetzt nicht sofort von den Socken.
Nee, da bin ich absolut bei dir. Könnte man anders adressieren, aber wer weiß, was da der Hintergrund ist. Und helfen wird er ihnen sicherlich, aber ja, mei, Cowboys halt. Was willst du machen? Nummer 13. Ja,
sorry, Brian Schottenheimer.
Ja, das ist da, ich weiß nicht, ich habe gerade im Kopf gehabt, ob ich es sagen soll. Ich sag's jetzt einfach. Brian Schottenheimer ist der Max Eberl der NFL? Fragezeichen. Vielleicht passt es ganz gut, dass man da
das gesagt, auch einfach schon ohne ein Spiel gecoacht zu haben, ist einfach eine lame duck schon, glaube ich. Aber wurscht, das wäre jeder gewesen bei dem.
Ja. Lassen wir es lieber. Machen wir weiter mit dem nächsten Pick, Nummer 13, die Miami Dolphins. Nehmen von Michigan Defensive Tackle Kenneth Grant. Ich hatte mir da nochmal aufgeschrieben, weiß jetzt gar nicht mehr, hab's nicht mehr überprüft, ob das auch so mit meinen vorherigen Notizen war. Überragender Runblocker, weil er schwer ist, aber auch agil. Muss beim Press Rush noch dazulernen, ist schnell. Und da können wir die Nummer auch eigentlich relativ kurz machen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, auch da. Nicht deren größte Need, würde ich behaupten vielleicht, aber Defensive Tackle Interior Line ist dann schon etwas, wo sie ein bisschen Substanz verloren haben. Dementsprechend Kenneth Grant in der ersten Runde, einer, der Upside hat, einer, der sich weiterentwickeln kann, der aber auch durchaus von Anfang an helfen kann. Also guter Pick für die Miami Dolphins.
Glaube auch, dass der sofort ein Upgrade sein wird. Benito Jones, der bisher der Nose Tackle war, in dieser 3-4 Defense, glaube ich, wird da, glaube ich, Kenneth Grant gleich übernehmen. Wie gesagt, ist für mich Status Quo jetzt schon dann Upgrade, auch wenn die Dolphins noch mehr machen müssen. Mein Jim Harbaugh hat ja ein nettes Zitat über ihn gesagt, ich hatte es in unserer Folge auch gesagt, Geschenk der Footballgötter, also jetzt in Miami gelandet, das Geschenk der Götter. Ja, spannend ist halt der dritte Michigan-Spieler schon an Position 13. Stimmt, Mason Graham an der 5 zu Cleveland, Colson Loveland an 10 zu den Bears, also Michigan wieder einen guten Job gemacht die letzten Jahre schon. Aber auch da, Dolphins hatten, glaube ich, auch eine gute Auswahl, ohne viel falsch machen zu können.
Ja, genau, so sieht's aus.
So, und dann kommen wir zum zweiten Tight End. Tyler Warren, Penn State. Also, der war dann als zweiter Tight End gezogen und er landet bei, wenig überraschend, Indianapolis Colts. Ich glaube, das hatte jeder in seinem Mock, wenn er einen gemacht hat, oder zumindest die Idee, der landet bei den Indianapolis Colts. Das ist für mich der No-Brainer, oder einer der No-Brainer schlechthin, um ehrlich zu sein. Ich glaube, gibt noch ein paar andere, aber so ein ganz offensichtlicher Pick und Need, das passt zusammen. Ich habe auch da nochmal kurz den Tight End Room angeschaut. Hätte ich keinen jetzt auswendig gewusst. Drew Ogletree, Will Mallory, okay, Mo Ali Cox natürlich, der ewig junge Mo Ali Cox und Jelani Woods. Also perfekter Fit für die Colts. Ich glaube, ein perfekter Fit für Warren, weil Loveland perfekt zu den Bears passt. Dürften eigentlich alle vier Parteien irgendwie zufrieden sein, weil sie, glaube ich, da gelandet sind, wo sie perfekt hinpassen, was die Tight-End-Position anbelangt.
Super, super zusammengefasst. Die Colts brauchten unbedingt auch einen größeren Passcatcher nochmal für so kurze, aber auch Medium-Distanzen, ja, ja, vor allen Dingen auch über die Mitte. Warren ist für mich einfach ein geiler Tight-End, der auch im Run-Block den Colts das Nötige geben, yep, kann für Jonathan Taylor, ne, dürfen wir nicht vergessen, oder auch den Quarterback, wenn er losläuft, wenn es Anthony Richardson wird. Also sehr, sehr guter Pick auch und zu diesem Zeitpunkt auch der beste Spieler im Draft, finde ich, in dem Moment verfügbar in der Offensive. Musste machen und war klar, dass sie es machen. Deswegen Congratulations an die Indianapolis Colts für diesen Pick.
Hast du darauf geschaut, wie weit die Uhr runtergelaufen ist, bevor sie hieß, Pick is in? Ich habe nicht drauf geschaut, aber eigentlich dürfte das 2 Sekunden gedauert haben. Hat's ja nicht, aber...
habe ich leider nicht drauf geachtet. Aber ja, wahrscheinlich war es sehr, sehr schnell. Das stimmt. So, dann machen wir weiter mit Pick Nummer 15. Gleich die Hälfte geschafft. Die Atlanta Falcons sind dran. Von Georgia mal wieder ein Verteidiger, nachdem wir Michigan ja auch schon thematisiert haben. Linebacker / Defensive End Jalen Walker. Letzten 4 Saisons haben die Falcons nur in der Offensive gepickt. Jetzt brauchten sie unbedingt, das war uns allen klar, auch in den Folgen bei uns hier zuvor, unbedingt einen Pass-Rusher. Jalen Walker ist ein bisschen kleiner, ist aber einer, der mit Speed und Power kommen kann, auch wenn er kleiner ist. Und ist auch da, deswegen ist es jetzt aktuell eine relativ langweilige Phase in dieser Podcast-Folge, weil alle Picks einfach absolut Sinn machen und bei den Falcons ist es ganz genauso.
Genau, da bin ich jetzt bei dir. Das ist die Phase, wo die Picks wirklich komplett... eigentlich unspektakulär waren, komplett Sinn gemacht haben. Jalen Walker, der darf seine Pass-Rush-Skills schon noch verfeinern und ausbauen oder in Gänze überhaupt erst bekommen. Da war ja so ein bisschen die Frage, ist der Edge oder ist es ein Off-Ball-Linebacker? Das dürfen die Falcons jetzt mit sich ausmachen. Der war aber bei ganz vielen in die Top 10 auch gemockt. Also zum Beispiel bei Carolina auf der 8 kam der immer mal wieder zum Vorschein. Ist, glaube ich, ein passiger Pick von Atlanta. Zum Glück kein Quarterback geholt. Er bleibt im Bundesstaat Georgia. War, glaube ich, zu dem Zeitpunkt an der Position, wie bei Warren, auch dann No-Brainer für die Falcons.
Ja, absolut. Und das Interessante finde ich, und das ist vielleicht so ein kleiner Hint, ich habe den Zettel natürlich nicht gesehen, aber die geben ja einen Zettel dann, füllen den aus oder und geben es weiter und der Zettel wird dann an Roger Goodell weitergereicht, der dann den Pick announced. Und es ist so, dass der Spieler Jalen Walker überall in den Listen, in den offiziellen Grafiken, die man sehen konnte als Zuschauer, aber auch in den Listen hinter der Bühne als Linebacker aufgeführt wurde. Als Roger Goodell aber auf die Bühne geht, liest er vor Defensive End Jalen Walker. Also vielleicht haben die Falcons ja selbst eingetragen, weil sie es händisch machen, Defensive End Jalen Walker. Mhm. Könnte so ein kleiner Hint sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen Hirngespinst von mir, aber fand ich dann schon nochmal interessant, weil er halt überall als Linebacker aufgeführt wird, auch wenn wir alle wissen, dass er noch beides kann, wie Christoph ja auch gerade sagte.
Ja, ja, ja. Nee, also vor allem die Falcons kommen nochmal gleich vor. Dementsprechend, ja, war ein Need. Passt. So, genau. Und dann kommen an 16 die Arizona Cardinals und da war für mich so die Frage, jetzt muss der doch eigentlich dann kommen. Defensive Tackle, Walter Nolan, Ole Miss. Ich habe ihn bei mir eine Position später gehabt, bei den Bengals an Position 17. Die Cardinals waren den einen Pick schneller und war für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich der beste verfügbare Defensivspieler. Und es passt wunderbar, finde ich, bei den Cardinals, die gute Sachen machen. Auf Edge hast du Josh Sweat geholt von den Eagles vom Champion. Du hast jetzt Walter Nolan als Runstopper geholt. Das war bei mir auch ein ganz dicker Need. Die haben die 20 meisten Rushing Yards oder waren 20. bei den Rushing Yards bei den zugelassenen. Die 8 meisten Yards per Carry kassiert. Also das war eine Schwäche, die sie jetzt schon mal adressiert haben. Du hast noch Calais Campbell zurückgeholt. Von dem kann Nolan wahnsinnig viel lernen. Also der Pick bei den Cardinals, finde ich, der macht richtig Sinn, weil der für mich einer der Spieler war, wo ich gesagt habe, der ist wahrscheinlich am schnellsten NFL-ready, der ist beweglich, der hat einen super ersten Schritt, ist explosiv, der hat gute laterale Bewegungen, ist für mich ein super, super Pick von den Cardinals, die eh gute Sachen machen. Respekt.
Absolut richtig und man konnte auch vor dem Draft als auch währenddessen immer hören, dass die Cardinals an ihrer Position 16 überlegen, auf entweder Defensive Line zu gehen oder eben auf einen Wide Receiver. Also ich habe da vielleicht auch mit einem Speedster Wide Receiver gerechnet, nachdem wie der Draft aber ja bis dahin, bis zu ihrer Position 16 gelaufen ist. Das sagen wir ja auch in den Folgen zuvor immer, muss man ja auch natürlich abwarten. Und da war es dann eigentlich ganz klar, dass sie auf ihn gehen müssen, sonst ist er nämlich danach futsch. Und einen guten Wide Receiver kriegst du dann auch für die Arizona Cardinals auch in der 2. Runde noch. Deswegen macht das absolut Sinn. Und dann können wir auch mit den Bengals weitermachen, wenn du ihn da ja auch hattest, damit gerechnet hast. Die haben sich dann für einen Defensive End entschieden, für Shemar Stewart. von Texas A&M. Damit haben wir, glaube ich, auch mit Chris Schimmel gesprochen, dass der bei den Bengals durchaus ein Fit sein kann. Und so ist es jetzt auch gekommen. Der physisch explosive Spieler, dessen Tape besser ist als die Statistiken. Das gerne nochmal als Hinweis. Lasst euch davon nicht beirren. Auf langfristige Sicht irgendwann der Nachfolger von Trey Hendrickson. Vielleicht ja auch schon in dieser Saison sollte da nochmal was passieren. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass da ein möglicher Trade vom Veteran von den Cincinnati Bengals noch möglich sein kann. Und die Bengals, das hat der Christoph gerade schon kurz angerissen, weil wir da auch mit einer Defensive-Line-Position gerechnet haben, auch da sinniger Pick, auch da ein Fit, auch wenn es nicht die Interior-Line geworden ist, sondern der Defensive-End, Shemar Stewart, war wichtig. Sie haben nämlich eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur auf der defensiven Seite Needs. Also die können die Offensive komplett außer Acht lassen und sich dann auch in den kommenden Runden eigentlich, darauf konzentrieren.
Ja, und ich mag Shemar Stewart, aber das muss man schon sagen, er hat schon so ein Boom-or-Bust-Potenzial, ist so ein Boom-or-Bust-Pick, weil halt die Production nicht da war. Der hatte wahnsinnig viele Pressures, aber halt keine Sex. Okay, wenn er ihn Pressures bringt und dann macht Trey Hendrickson die Sex, wie auch immer, ist egal. Völlig okay. Ich find's völlig in Ordnung, den da zu nehmen, weil sie, wie du gesagt hast, an der defensiven Seite unbedingt was machen müssen, gerade an der Line. Ich hätte da vielleicht sogar eher Mike Green gesehen. Der ist jetzt aber, wenn ich jetzt nicht ganz komplett falsch bin, in der ersten Runde gar nicht gegangen. Der ist noch verfügbar. Korrekt, genau, bin gespannt in der zweiten Runde, wo der weggeht.
Ja.
Einfach da, weil ich noch nicht ganz genau weiß, was ich bekomme. Aber mir hat da beim Tape-Schauen eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen, dieser Shemar Stewart. Und vielleicht bekommt er die Production ja hin so, als dann auch der Weakside-Spieler. Weil Trey Hendrickson, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er noch da ist, natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da kann er, glaube ich, sich ganz gut entwickeln. Und Gott sei Dank, Bengals, haben sie was für die Defensive gemacht.
Ja, unbedingt, unbedingt. Bin ich total bei dir. Man drückt es immer positiv aus. Das Tape ist besser als die Stats. Aber ich bin da schon bei dir, dass er die auch trotzdem jetzt liefern muss. Ne? Jetzt sind wir in der NFL. Da muss er jetzt dann schon was machen. Ob es dann wirklich so im Zusammenspiel mit Hendrickson funktioniert, wird man sehen müssen.
Genau, es ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, wie wichtig ist dann tatsächlich die Zahl der Sex? Also natürlich ist es wichtig, auch für Verträge oder sowas, aber wenn du viele Pressures hast, ist ja auch schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Dieser Finishing-Move muss ja unter Umständen gar nicht von dir kommen.
Ja.
Trotzdem, ja. Weiß ich nicht, 3, 4, 6 wären zu wenig bei den Bengals, mit der Defensive die Probleme hat. Da sollte schon von der Production her jetzt ein bisschen was kommen. Traue ich ihm aber durchaus zu, finde ich sehr, sehr spannend. Und dieses Boom-or-Bust passt ja eigentlich wunderbar zu den Bengals.
Ja.
Wenn wir ehrlich sind.
Ja, das stimmt. Ja. Da sagst du was, ja.
Gehen wir zu 18.
Yes.
Seattle Seahawks. Was die man so gehört hat, wären die durchaus bereit Seattle gewesen.
Da gibt es noch den Song
die
heute.
Die wären durchaus bereit gewesen, den Pick.
Lass mal's.
Abzugeben für mehr Picks. Sie haben sich dann für einen Guard entschieden. Gray Sable, North Dakota State. Auch das nicht so wahnsinnig überraschend. Das ist ja dieser Dude, wenn er reingehört hat in der Folge, könnte auch noch mal reinhören, ist ja immer noch aktuell. Der ist wahnsinnig variabel. Der kann eigentlich alle 5 Positionen spielen in der O-Line. Letztes Jahr hat er alle Snaps als Left Tackle absolviert. Er wird aber eher als Guard gesehen. Und du hast links bei den Seahawks Charles Cross, auf rechts einen hoffentlich fitten Abram Lucas. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der dann irgendwo auf der Guard-Position spielen wird. Und auch das ist jetzt keine ganz große Überraschung. Vor der Free Agency war mein Need Nummer 1 logischerweise ein Quarterback, da haben sie Sam Darnold geholt und Need Nummer 2 war ganz dick markiert, der natürlich dann zu Need Nummer 1 wurde, die O-Line und vor allem da die Interior-Line. Von daher, jo, haben sie auch ganz erkannt. Genau. Also wenn es ich erkannt habe, war es wohl relativ auffällig.
Ja, dann glaube ich, haben es alle auch rausgekriegt. Mich hätte echt interessiert, vielleicht kriegen wir dann nochmal irgendwann was raus in Zukunft, was da genau die Gespräche waren mit diesen sehr starken Trade Gesprächen, wie Ian Rappaport es übrigens auch beschrieben hat. Also das hätte mich schon nochmal sehr interessiert, was dafür nötig gewesen wäre, dass sie da weggehen. Denn wenn man ehrlich ist, danach ist kein großartiger Offensive Lineman mehr zumindest schnell weggegangen. Also da hätten sie durchaus was machen können, aber weiß man ja vorher nie. Das fand ich schon sehr, sehr interessant.
Spannend gewesen, so ein Gerhard Campbell, der Linebacker, den hätte ich zum Beispiel auch bei den Seahawks gesehen. Der Need bei der O-Line ist wahrscheinlich auch größer, aber da waren schon Optionen noch da. Ich verstehe auch den Gedanken, grundsätzlich ein bisschen runterzugehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber die Idee hatten ja ein paar Teams, was dann eben nicht zustande kam.
Ja, das stimmt.
Wir hatten eigentlich zu Beginn einen Trade und hinten raus einen Trade. Das war's eigentlich.
Genau. Nur mal für euch als Hinterkopf, kein Spoiler, sondern der nächste Offensive Lineman, auch ein Guard, ging dann 6 Positionen später. Also da wäre vielleicht für die Seattle Seahawks durchaus beim Trade was möglich gewesen. Aber zu Sable nochmal der Nachtrag, weil du auch Abram Lucas angesprochen hast. Genau deswegen ist das der perfekte Spieler für sie, weil nämlich die Tackles in den letzten 2 Jahren, muss man sagen, auch noch andere Namen dabei waren, die sehr verletzungsanfällig waren. Und wenn du dann einen hast, den du überall reinschmeißen kannst, ob das dann wirklich so funktioniert in der Rotation, muss man auch immer abwarten, ob er da so liefert. Aber deswegen macht das absolut Sinn. Kommen wir zu einem Spieler, den ich mega geil finde, weil ich habe ein Fable. Das wissen vielleicht.
Das wird ein heißer.
Das wissen vielleicht einige. Ich habe ein Fable für Linebacker, da aber eigentlich eher für die Veteranen, die schon länger dabei sind. Ich habe aber auch vor allen Dingen ein Fable für junge Wide Receiver, vor allen Dingen für Rookie Wide Receiver. Und ich finde das finde ich einfach, als dieser Name auftauchte, finde ich es mega geil. An Nummer 19 für die Tampa Bay Buccaneers von Ohio State Wide Receiver Emeka Ebuka. Und ich habe mir wirklich nur aufgeschrieben, für dich mega geil, habe ich genauso auf meinen Zettel aufgeschrieben, mit Baker und Mike Evans kann der einfach richtig aufblühen. Mehr brauche ich da nicht mehr sagen. Hört nochmal rein, was er für ein Spieler ist in der Folge mit Arek. Das ist für mich ein perfektes Zusammenspiel. Der passt auch in diese sonnige Gegend. Das ist ein bisschen Swag und Baker wird den mit seinen Fähigkeiten, das wird einfach, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Wide-Receiver-Duo werden. Aber gut, wir haben ja auch noch, sagen, auch nicht vergessen.
Ja. Bei dem Pick ist mir erst so ein bisschen die Kinnlade runter und dachte ich, boah, aber ich find's mega geil. Bucks, wie immer, machen einfach einen geilen, spektakulären Job. Also, ja. Auch da war's so, auf meiner Liste hatte ich als zweiten Need dick markiert bei den Bucks, was passiert, wenn Godwin geht? Jetzt wissen wir, Chris Godwin hat verlängert, der ist geblieben. Und dann war der Need bei mir eigentlich erstmal durchgestrichen, weil du hast einen Mike Evans, du hast schon gesagt, du hast einen Jalen McMillan, der gut gespielt hat letztes Jahr. Du hast auf Tight End einen Kate Otten. Und jetzt kommt Ebuka noch dazu. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was der spielt, weil er so ein bisschen drauf reduziert wurde, im Slot zu spielen. Und eigentlich ist bei den Bucks ja Godwin der Slot-Receiver. Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie es lösen, ob das schematisch dann ein bisschen variabler ist, ob Ebuka auch mehr Outside dann eingesetzt wird und Godwin schon die weiterhin Nummer 1 sein wird im Slot. Aber ich habe extra mal nachgeschaut. Ebuka war bei dir und auch bei Arik, glaube ich, die Nummer 3 bei den Receivern, bei mir die Nummer 4. Aber ich feiere, an mir gefällt es mega, was die Bucks da gemacht haben.
Absolut. Genau das ist der wichtige Punkt. Variables Playcalling ist damit jetzt möglich. Erinnert euch alle, letzte Saison sind ein paar Spieler verletzungsbedingt ausgefallen. Sie hatten eigentlich gar keine Passempfänger mehr. Das muss man ehrlicherweise sagen. Was haben wir die Saison weggesprochen nach den Ausfällen von Mike Evans und Chris Godwin? Und jetzt haben sie da 3 Spieler, die da in erster Reihe stehen und die kannst du variabel super gut einsetzen. Also ich find's mega cool. Chapeau an die Tampa Bay Buccaneers.
Vor allem bin ich gespannt, was jetzt in der dritten Runde passiert. Mein Need Nummer 1 wäre Edge gewesen. Bleibe ich dabei. Aber das kannst du auch noch anders adressieren. Also ich bin auf die Bucks mega gespannt, was die nächsten Tage passiert. Den habe ich richtig abgefeiert, den Pick, muss ich zugeben. Aber ich glaube, da waren viele, so wie wir unterwegs.
Ja, ja.
Gehen wir zur 20. Die Denver Broncos. Und die sind auf der defensiven Seite, was heißt geblieben, aber sind auf die defensive Seite gegangen. Jadae Barron von Texas. Cornerback kommt, also eher Nickelback, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe da persönlich mit einem Running Back, vielleicht mit einem Wide Receiver gerechnet. So wie das aber lief in der ersten Runde, kriegst du locker einen Running Back in der zweiten Runde. Das, glaube ich, wird dann auch die Idee der Broncos sein. Jadae Barron, so ein Big Nickel Corner, der ist variabel einsetzbar, ist ein schneller Typ, guter Runstopper. Problem, hat kurze Arme, der Longspeed ist jetzt auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber du hast ja Pat Surtain outside. Riley Moss noch outside, aber du hast Pat Surtain, den besten Verteidiger der Liga. Letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, dementsprechend kann Barron in den Slot da auch reingehen. Du hast Hufanga ja auch noch als Safety. Barron, der auch Safety spielen könnte. Also, die Broncos bauen da was ganz, ganz Gefährliches zusammen für alle anderen.
Ja, und da will ich auch die Namen jetzt gar nicht alle durchgehen. Da könnt ihr auch selber nachgucken, wenn es euch nochmal interessiert. Aber als Cliffhanger vielleicht, diese Defense der Denver Broncos ist auf allen Ebenen bockstark besetzt. Und das ist richtig geil. Und ich war auch im ersten Moment überrascht, weil ich auch ein anderes, eigentlich genauso wie du auch, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, gedacht habe, dass sie da was machen. Aber das ist der erste Corner, wenn man Travis Hunter jetzt rausrechnet, der vom Board geht in Runde 1. Das ist der vielleicht Top-Cornerback, wenn man Hunter rausrechnet, weil wir ja nicht wissen, was er spielt, im Draft. Und der ist super im Slot und dann sitzt du da und denkst dir, gut, Ja, nehmen wir den O'Marron Hampton in Runde 1 Running Back oder kriegen wir da einen guten in der Runde 2, vielleicht sogar noch später und adressieren den Rest von anders und nehmen diesen Spieler. In dem Moment der beste Spieler in der Defense, vor allen Dingen in der Secondary, der verfügbar ist, musst du machen und diese Defense, wenn der auch so weiterspielt wie im College, das weiß man ja immer nicht, da muss man ja immer vorsichtig sein, sage ich oft genug. Aber wenn er das tut, ist das richtig stark. Du hast es gerade aufgezählt, dann ist das richtig, richtig geil, was die Broncos da machen.
Ich habe schon noch ein, zwei Fragezeichen bei ihm, aber trotzdem gefällt mir der Pick, ja, gut, weil klar. Er für mich jetzt schon im ersten Moment unerwartet kam, aber ja, da in den Slot den stellen, vielleicht auch als Safety, aber du hast eben mit Hufanga ja auch einen, den du da als Chef in Anführungszeichen in der Secondary hast. Also, die machen gute, spannende Sachen und umso mehr ich darüber nachgedacht habe, hat er für mich dann auch an der Stelle Position 20 Sinn gemacht.
Ja.
Für die Broncos.
So sieht's aus. So, dann die sehnlichst erwartete Nummer 21. Nicht nur von uns, sondern auch von einem gewissen Fam-Room, wie es, glaube ich, immer so schön heißt, wo die ganze Familie zusammensitzt. Nicht in Green Bay vor Ort gewesen, sondern, ich glaube, in Texas, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Die Sanders-Familie. Texas,
glaube ich, ja.
Genau, und die Pittsburgh Steelers waren dann 21 dran und dann wurde natürlich immer gesprochen, weil auch die Steelers selbst gesagt haben, naja, so 4 Quarterbacks mal für ein Training Camp, vielleicht sogar 5, wäre gar nicht so schlecht. Und dann gucken wir mal, wer es am Ende wird. Es schwebt ja immer noch der Name Aaron Rodgers auch da übers, nee, es heißt ja nicht mehr Heinz Field, wie heißt jetzt? Acrisure Stadium, glaube ich, oder so.
Wurscht. Ja, ja. Nee, keine Ahnung.
Ja, ist ja völlig egal. Ihr seht, Ahnung. wir sind nicht in der Regular Season. Wurscht, also über dem Stadion. Das
ist immer Heinz Field.
Ja, genau, ja. Über dem Stadion der Steelers geistert der Name. So, und dann war uns eigentlich klar, weil er auch ungefähr 48.000 Millionen Mal eingeblendet worden ist von sämtlichen übertragenen US-Medien oder sonst was, dass die Steelers eben auf ihren Quarterback gehen und wahrscheinlich auf Shedeur Sanders. So, und dann sind sie dran, nehmen Defensive Tackle Derek Harmon von Oregon. Nix Quarterback, stärken ihre D-Line.
Diese gespannte Ruhe.
Ja, das war echt.
Diese gespannte wirklich, Ruhe in Green Bay. Also, ja, jetzt passiert was. Und dann kommt Goodell und sagt, Defensive Tackle, da kommt, oh, Derek Harmon. Ja. Nix gegen Derek Harmon, aber da waren einige enttäuscht.
Ja, und da ist natürlich dann auch die Frage, die sich stellt, wie ist dann der weitere Plan auf Quarterback? Ich habe einen Christoph geschrieben, wir haben ja live geguckt, natürlich logischerweise ihm auch geschrieben, die Steelers haben offenbar irgendeinen Masterplan. Entweder ist da mit Rodgers schon was im Sack oder sie haben für Runde 2 was und wissen, wir kriegen den wir wollen, pardon, auf der Quarterback-Position auch noch später. Denn eins muss man auch sagen, Christoph, auf der defensiven Seite als auch offensiv, in dem Fall aber defensiv, ist ihnen sehr wichtig, die Line of Scrimmage da und vor allen Dingen die Interior Line, die sie da jetzt geholt haben, mit Derek Harmon zu stärken. Und das haben sie dann eben an Pick Nummer 21 schon getan.
Ja, Trenches, das ist ja bei ganz vielen Teams ein wichtiges Thema. Ich hätte, wenn ich die Defensive angehe, erstmal auf die Secondary geschaut, wenn ich ehrlich bin. Das hatte ich dir ja schon in unserer Vorschaufolge so ein bisschen mal angesprochen. Aber Cam Hayward wird 35 oder ist 35 Jahre alt. Ich glaube, er ist es schon geworden.
Er ist schon 35.
Keanu Benton war bislang der Nose Tackle. Vielleicht gibt's aber jetzt ein neues Bild mit Derek Harmon. Einfach vielleicht nochmal eine Verbesserung oder das läuft alles insgesamt ein bisschen anders da an der Line. Ich glaube, dass Derek Harmon in der 21 einfach auch der beste verfügbare Spieler war. Und wenn wir wissen, Mike Tomlin und die Steelers, da geht es erstmal drum, aus einer kompakten Defensive herauszuspielen. Die wird mit Derek Harmon definitiv kompakter werden. Und wie es gesagt hast, mit so einem Masterplan, Hüstel, Hüstel, Aaron Rodgers, Hüstel, Hüstel. Ich glaube, es wird immer realistischer, auch wenn ich da rechne in Runde 2 oder 3, wie auch immer, irgendein Quarterback wird schon bei ihnen landen. Aber das wird dann keine jetzt gleich Lösung sein.
Ja.
Außer mit Sanders klappt noch, ich weiß es nicht.
Es wird echt interessant, ja. Aber mal, so ist es nun mal. Aber ich fand das Lustigste war einfach wirklich diese, ich weiß gar nicht, wie viele Fans da waren. Weißt du das eigentlich? Es waren ja echt viele. Gab es da eine offizielle Zahl? Ja,
keine Ahnung, aber es sah voll aus.
Es sah viel aus. Und dann kam der Roger Goodell raus und sagt, das war echt lustig, ja. Naja, machen wir weiter.
Aber ich habe selber die Luft angehalten. Also, was passiert jetzt? Die zeigen uns 100-mal Sanders, die wissen ja ein bisschen mehr dann auch nochmal. Luft angehalten und dann fängt er mit Defensive Tackle.
Ja, ist okay. Echt lustig, ja.
Schön verarscht, gut gespielt. Ja. Und nochmal, Derek Harmon ist ein guter Spieler. Der hatte jetzt seinen Durchbruch 2024. Den hätte ich zum Beispiel gerne bei Buffalo gesehen.
Mhm.
Aber er ist ein guter Spieler. Trotzdem, die Story war für viele, glaube ich, ein bisschen anders gedacht.
Ja.
Egal.
Ja, definitiv. Wurscht. Machen Sie weiter, Herr Stadler.
Die 22. Genau. Die Los Angeles Chargers. Und bevor wir da zum Pick kommen, das kam jetzt auch ja die Woche raus, die werden die neue Saison öffnen gegen die Detroit Lions, das Hall of Fame Game am 31. Juli in Canton, Ohio. Das wird es dann, denke ich, auch bei uns wieder live zu sehen geben zum offiziellen, inoffiziellen Saisonauftakt. Könnt ihr euch aussuchen, wie es ist, immer Ende Juli, Anfang August, also 31.07. US-Zeit. Das dürfte dann in der Nacht auf den 1.08. bei uns sein. In Ohio die Lions gegen die Chargers und die Chargers haben sich geholt und das hat sehr lange gedauert, da ist die Uhr wirklich abgelaufen und gefühlt hatten sie nochmal 5 Minuten länger Zeit. Running Back Omarion Hampton von North Carolina und das ist dann der zweite Running Back nach Chanty, der gepickt wurde. Der hat eine spannende Mischung aus Größe, Explosivität, so ein Three-Down-Back und das Duo mit Najee Harris, das muss ich schon zugeben, finde ich spannend, gefällt mir. So Power Runner. Harris hat ein Jahresvertrag. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der ein Jahr da ist. Dann übernimmt Hampton das Backfield alleine. Ich glaube, das ist auf lange Sicht schon der Pick aus Chargers Sicht.
Ja, ich glaube, der will schon immer zwei so eine Jungs da haben. Letzte Saison Gus Edwards und J.K. Dobbins, jetzt also Najee Harris und Omarion Hampton, der mehr Speed mitbringt als Najee Harris. Da würde mich einfach nur interessieren im Draft Room, wie gewichtend das Wort von Jim Harbaugh ist, der sich da offensichtlich wieder durchgesetzt hat, auch zu einem Deep Runner, denn der kann auch nach Kontakt echt sehr, sehr schnell und sehr, sehr weit gehen auf dem Feld. Es ist ja alles darauf ausgelegt, die Offensive Line, das Scheme generell, es ist ein Run-Heavy-Ding. Der Einzige, der mir da wieder ein bisschen leid tut, ist Justin Herbert, auch wenn er in der zweiten Saisonhälfte mehr werfen durfte und das auch sehr, sehr gut gemacht hat mit wenig Turnover. Wenn das so läuft wie in der zweiten Saisonhälfte vergangene Spielzeit mit diesen beiden Running Backs, dann ist das auch wieder ein Team, was viele tatsächlich zumindest mal am Anfang einer Saison echt überlaufen kann, weil man beide Spieler in diesem System noch nicht kennt und das ist eine absolute Waffe. Also auch da war klar, dass die Chargers da irgendwie irgendwas für einen Lauf machen. Das war uns eigentlich, glaube ich, allen bewusst.
Ich sag's ehrlich, ich habe mir einen Wide Receiver gewünscht an der ihrer Stelle, aber Wide Receiver kam dann eine Position später. Da wurde es laut.
Genau, so ist es. Jetzt haben wir es ja so aufgeteilt, dass ich da dran bin, ne? Weil wir haben uns ja immer abgewechselt. Schade eigentlich, denn es geht um deine Packers, Christoph Stadler. Das war, fand ich, für mich in den letzten Packers.
Ich bin doch ein neutraler Berichterstatter.
In den letzten 10 Jahren, glaube ich, der coolste Moment bei einem NFL-Draft. Ich fange es mal so an. Also Nummer 23, die Green Bay Packers sind da. Der Draft findet dieses Jahr in Green Bay, Wisconsin statt. Der CEO Mark Murphy kommt mit Roger Goodell auf die Bühne und sagt so ein bisschen was, hey, wie geil Green Bay ist, bla 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 bla, und schleimt sich halt ein, wie man das halt so macht. Und dann sagt er, die Packers picken seit 2002, und dann war allen schon klar, was jetzt passiert, seit 2002 das erste Mal in der ersten Runde einen Wide Receiver, Matthew Golden von Texas. Und das ist ein krank geiler Spieler. Ganz ehrlich, ich muss jetzt schon sagen, ich liebe die Green Bay Packers für ihren weiterhin jungen, starken, coolen Wide Receiver Room. Matthew Golden, du hast vorhin mal gesagt, passt wie der Arsch auf den Eimer. Einfach nur der Hype darum. Und ich hoffe, er kann ihm standhalten mit dem goldenen Jackett, weil er halt auch so heißt. Aber als erster Wide Receiver seit 2002 gepickt zu werden, wie viele Wide Receiver haben die Packers verpasst in den letzten, wie viel sind es denn jetzt dann? 13 Jahre. Ja, das war eine lange Durststrecke. Und jetzt haben sie ihn bekommen und war ein richtig, richtig 2002. Geiler Moment.
Meinst du seit 2002?
Ich kann gut rechnen, ja.
13 plus 10.
23, ja.
Oder 11. Sehr gut. Je nachdem, wann wir die Saison beginnen. Ich war erstaunt. Ich habe es den Packers nicht zugetraut. Javon Walker war es damals. Der hatte ehrlich gesagt eine richtig gute Saison bei den Packers. Ich hoffe, dass Golden mehr gute Spielzeiten haben wird für Green Bay. Das ist der Typ, der diesen super 40-Yard-Dash hatte. Die zweitschnellste Zeit, aber die schnellste Zeit aller Wide Receiver. 4,29 Sekunden. Ich bleib dabei. Ich sehe es immer noch so, dass er auf Tape für mich langsamer aussieht, aber da rennst du ja auch nicht einfach so los. Also da gibt's Gegenspieler. Beim 40-Yard-Dash, wie früher bei den Bundesjugendspielen, du läufst da einfach los und dann ist da halt nichts außer loslaufen. Aber ich finde auch, dass der wunderbar reinpasst. Letztes Jahr 26% seiner Targets waren Go-Routes. Das ist so ein Field-Stretcher, den sie nicht haben, außer Christian Watson, und der ist halt viel zu oft verletzt. Und mit Matthew Golden hast du jetzt einen, der dir ein neues Element reinbekommt zu den anderen Jungen. Logischerweise ist der nächste Junge, passt auch dahingehend ganz gut dazu, dass er manchmal ein bisschen unkonzentriert ist und zu viele Drops hat, auch wenn das besser wurde, das passt auch wunderbar nach Green Bay. Also das ist eine ganz runde Geschichte, aber ich feiere das, dass die Packers wirklich so gemacht haben. Ich habe es ihnen nicht zugetraut.
Und weißt du, was ich sage? Ich hätte es irgendwie so gerne gesehen, weil ja alle irgendwie damit gerechnet haben. Vielleicht wurden sie auch dazu gedrängt. Ich hoffe nicht, dass sie es nur genommen haben, weil sie dazu gedrängt wurden. Das wäre der schlimmste Fehler ever. Aber das ist ein geiler Spieler, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie krass wäre das gewesen, wenn sie in Green Bay dann keinen Wide Receiver genommen hätten. Diese Atmosphäre hätte ich ehrlicherweise auch gerne gesehen. Ja, wenn dann Mark Murphy mit rauskommt und der sagt, und wir spannend. Nehmen Defensive Tackle, schieß mich tot. Ja, das wäre echt lustig gewesen.
Es wäre auch spannend gewesen, weil scheinbar die Chargers und die Packers umgarnt wurden von den Eagles, damit sie dahin traden können. Warum? Dazu später gleich mehr. Es ist alles beim Alten geblieben. Ich glaube, es war auch gut aus Packers Sicht, jetzt den Pick zu nehmen, einfach für die Stimmung und nicht nochmal weiter nach hinten zu gehen. Nee, Packers, freue mich schon aufs erste Mal, den zu sehen. Könnte ganz gut werden, auch wenn es natürlich der nächste junge Wide Receiver ist und keine Erfahrung weiterhin mit dabei ist.
Absolut richtig, ja.
Mecole Hardman, sorry.
Ja, mein, so ist das.
Die 24, die Minnesota Vikings, waren für viele ein Kandidat, dass die vielleicht sich ein bisschen runter traden lassen. Nee, sind geblieben. Und die haben viel gemacht an und in der O-Line. Es kommt ein Guard, Donovan Jackson, Ohio State. Man hat da jetzt viel gemacht für JJ McCarthy. Das ist, glaube ich, deutlich zu erkennen. Für ihren jetzt dann Rookie soll da das Feld bereitet werden. Du hast Center Ryan Kelly und Guard Will Fries von den Colts geholt. Du holst jetzt Donovan Jackson als Guard noch dazu. Der letztes Jahr mehr Left Tackle als Left Guard gespielt. Das sogar eigentlich ganz ordentlich gemacht, weil sich Josh Simmons verletzt hat. Dürfte wahrscheinlich als Guard eher eingeplant sein. Ich hatte ihn jetzt nicht in der ersten Runde auf meinem Board, muss ich zugeben. Weiß nicht, ob das bei den Vikings so ein bisschen an Verlegenheitspick war. Wir kommen nicht runter, wir nehmen. Donovan Jackson passt, O-Line, machen wir nichts falsch. Stimmt irgendwo. Hätte ich aber jetzt nicht in der ersten Runde gesehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Heißt aber nicht, dass es schlecht ist, weil du für McCarthy, das ist bei allen jungen Quarterbacks, natürlich eine möglichst gute O-Line hinstellen solltest. Das könnte durchaus der Fall sein.
Und ich glaube, deswegen hatte ich das vorhin gesagt, dass die Vikings, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass die Seahawks an Nummer 18 da auch Gespräche hatten, dass die Vikings da im Gespräch waren. Weil jeder weiß,
kann ich mir gut vorstellen.
Wenn wir zwei deutschen Kommentatoren-Heinis wissen, dass die Seahawks als auch die Vikings da was machen wollen, beziehungsweise die Seahawks vor allen Dingen auf der Guard-Position beziehungsweise in der Offensive Line generell, dann wissen es die Vikings auch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht was gelaufen ist. Und dann haben sie den in dem Fall Schwächeren, wenn das denn ist, weiß man ja nicht, muss man abwarten, wie die Saison dann läuft, Guard noch bekommen oder genommen. Aber ja, ich bin da auch bei dir, den hatte ich so nicht auf dem Zettel, nein, auf keinen Fall. Aber es macht auch da total Sinn, ist für mich tatsächlich der unspektakulärste Pick in der ersten Runde.
Ja, und für mich auch mit einer der überraschendsten, außer vielleicht bei den Cowboys, weil es halt die Cowboys sind. Aber den habe ich jetzt nicht zwangsläufig da gesehen, aber ich hätte auch alles Geld der Welt drauf gesetzt, dass die Vikings nicht an 24 picken. Aber auch das ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage, logischerweise.
Genau so ist es. Angebot und Nachfrage trifft ganz gut zu auf den, jetzt muss ich jetzt schon lachen, auf den Pick 25. also aus dem Nähkästchen geplaudert Christoph und ich und ja auch alle US-Kollegen, ich meine, ihr habt es bestimmt auch geguckt, haben ja gesagt, man kann davon ausgehen, dass die Browns und die Giants vielleicht sich nochmal reintraden in Runde 1. Genauso ist es gekommen, die New York Giants haben sich hochgetradet aus der zweiten Runde und zwar an die Nummer 25, was den Houston Texans gehörte. Die Giants bekommen also diesen Nummer 25 Overall Pick und die Texans bekommen den 34er Pick in der zweiten Runde, einen Drittrunden-Pick und einen 2026er Drittrunden-Pick. Und dann war uns allen klar, gut, dann kommt jetzt also, nicht bei den Steelers, sondern jetzt kommt der Quarterback für die Giants, weil die brauchen ja auch einen. Die haben Russell Wilson, die haben Jameis Winston geholt, die werden einen jungen Quarterback holen, der vielleicht sogar spielt. Was ist denn jetzt mit Shadur? So, und dann kommt der Pick und es wird Christoph Stadler, Trommelwirbel, du darfst es announcen.
Achso, ich dachte, ich sollte Trommelwirbel machen.
Ich kann auch beides machen.
Dart. Das war schon Lacher.
So herrlich. Es ist so herrlich, ja.
Also ich glaube, es kam nicht mehr ganz aus heiterem Himmel, weil der Stock von Zenes ist schon gefallen, aber irgendwie die ganze Story für mich war ganz früh in der Saison schon, Giants, Sanders, das wird passieren. Kann immer noch passieren, glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich jetzt nicht mehr.
Das ist schon, ja, Sanders bekommt schon eine Watsche nach der anderen, muss man ehrlicherweise sagen. Und Jackson Dart war bei vielen mittlerweile Nummer 2 Quarterback. Nach Ward war ein großes Loch, aber bei vielen war Jackson Dart mittlerweile die Nummer 2, so ein Dual-Threat-Quarterback. Noch genaueres könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folge mit Vanya. Der hat ein gutes Intermediate-Game. Der bringt auch Leadership rein, was in New York, glaube ich, wichtig sein kann. Aber es ist halt nicht Sanders. Und es war schon irgendwie lustig und Dable hat danach ja auch dann quasi schon bestätigt, dass Russell Wilson als Starter reingeht. Jackson Dart muss auch noch lernen, ehrlicherweise. Der kommt nicht sofort als Starter rein. Jameis Winston war, glaube ich, eh nur die Absicherung für den Fall der x-ten Fälle. Ja, also Dart und nicht Sanders. Also ich habe herzhaft gelacht vorm Fernseher. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Ja, ich auch. Ich habe ja gerade eben schon wieder gelacht. Ich fand das irgendwie sehr, sehr lustig. Aber es macht ja auch, ich habe es auch getwittert dann, oder geäxt, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt dann, dass das halt genauso einen Sinn macht, weil Jackson Dart ist einer, ich hätte ihn tatsächlich gerne auch bei den Cleveland Browns gesehen, weil ich das Gefühl habe, dass der da besser reinpasst als ein Shedeur Sanders, der es jetzt sehr, sehr wahrscheinlich werden wird bei den Cleveland Browns. Nochmal, die picken jetzt als Erster in der zweiten Runde und brauchen einen Quarterback. Aber es macht halt Sinn. Du hast es angesprochen, Intermediate-Länge bei Jackson Dart. Jetzt hat er Russell Wilson und Jameis Winston, der natürlich so viele Interceptions wie Passing-Touchdowns wirft. Das ist immer so. Aber der auch eine coole Passing-Yards hat. Erinnert euch an das Spiel letzte Saison gegen die Broncos. Das war ja unfassbar. Da waren auch 3 Picks dabei, aber ich glaube auch 3 Touchdowns und einfach wieder mal über 400 Passing-Yards und so. Deswegen, da kann er von den beiden auf jeden Fall über Ball-Placement, vielleicht mehr von Russell als von Jameis, total lernen, auch für die tiefen Sachen. Das macht absolut Sinn für die Giants, weil ein Russell Wilson wird nicht mehr die nächsten 4 Jahre in dieser Liga sein. Ein Jameis Winston ist ein Backup, der gut auch gespielt hat bei den Browns, als er musste, mehr aber auch nicht. Und ein Jackson Dart dann für die 2026er oder vielleicht sogar 2027er Saison als gereifteren Starting Quarterback bei den New York Giants zu haben, der total für mich auch von der Personality her einen richtig, richtig guten Eindruck macht und dahin passt, absolut perfekt. Also das ist ein Long-Term-Pick sondergleichen, wenn sich natürlich keiner von den anderen verletzt.
Und es riecht tatsächlich danach, dass die Giants vielleicht sogar wirklich einen Plan haben. Ich weiß nicht, ob man sogar da hätte hochtraden müssen, aber das sagt man hinterher immer etwas leichter, weil ich gar nicht weiß, wer sonst da hätte zuschlagen sollen. Aber scheinbar war es eben dann ihr Jackson Dart, nicht Sanders. Ich weiß nicht, wer hätte es danach noch sein sollen?
Ja, ich glaube schon, dass auch Cleveland, die ja auch Picks gesammelt
dass jemand
haben,
rein drafted, dass die auch rein traded, ja.
Genau, dass die auch rein traden wollen. Dazu ja auch unter anderem die Raiders, die auch da ein bisschen Quarterback-Position und so hieß es zumindest. Und ich weiß immer nicht, Christoph, und vielleicht auch wisst ihr das, wie viel die anderen Teams mitbekommen, dass zum Beispiel die Houston Texans mit den Cleveland Browns gerade gesprochen haben. Die rufen an und sagen, hey du, wir wollen mal traden. Und sagt der Kollege von den Texans, ja gut, die Browns haben auch gerade angerufen. Ne? Das ist, fände ich mal interessant zu wissen, ob man das so sehr mitbekommt, wie viel da immer pokern ist und so. Und ich glaube, deswegen sind sie dann auf jeden Fall da hochgegangen.
Und man muss fairerweise sagen, die Rams an 26 waren auch ein Kandidat für einen Quarterback in der ersten Runde. Das hieß durchaus auch immer, dass die ein Kandidat sind. Also von daher, das ist hinterher immer leicht zu sagen. Vielleicht sind wir gleich bei den Rams, weil die haben wir gar nicht gepickt an 26. Genau. Da gab es auch einen Trade mit den Atlanta Falcons. Die kommen ein zweites Mal in der ersten Runde dann zu einem Pick, kommen also rein. Atlanta bekommt Pick 26 und Pick 101. Die Rams bekommen dafür den 46. Pick, einen 7-Runden-Pick und, jetzt wird spannend, 2026 einen First-Rounder. Und ja, sie holen sich, krass, vielleicht um das erstmal zu machen, Defensive End James Pierce Jr. von Tennessee. Damit ist auch klar, die schlagen zweimal bei den Pass-Rushern zu. Jalen Walker, so ein Hybrid, Edge, Linebacker, was auch immer, an der 15, jetzt James Pierce Jr., haben das also jetzt adressiert, was man eigentlich letztes Jahr schon erwartet hat, holen das gleich zweimal nach quasi in der ersten Runde.
Ja, total cool, kann auch funktionieren, hat ein anderes LA-Team ja auch gezeigt, ne? Dass sowas gut klappen kann, macht definitiv Sinn, ich finde im ersten Moment, weil man muss auch sagen, James Pierce an 26, wenn du da noch einen Passrusher brauchst, ist ein absoluter, den du nehmen musst, wenn er dir vor die Füße fällt, finde ich.
Ich bin da immer noch bei Mike Green, sage ich da ganz ehrlich.
Ja, stimmt, der wurde ja nicht genommen.
Pierce finde ich schon noch roher. Also Pierce hatte über 23% Pressure Rate. Das ist ein super starker Wert. Hat sich in der Run-Defense auch gesteigert. Trotzdem war bei mir Mike Green, wenn ich jetzt wirklich den Classic-Passrusher will, wo ich schon diese Skills sehe, hätte ich Mike Green genommen. Aber ja, okay. Wenn du James Pierce höher hast auf deinem Board, dann mach das auch so. Was natürlich das große Thema war das ein bisschen überbezahlt, ja oder nein?
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil darauf wollte ich hinaus mit diesem Thema, dass dann die Falcons offenbar James Pierce unbedingt haben wollten, weil noch einen Erstrundenpick dann damit reinzuschmeißen, fand ich schon krass. Also Nummer 26 für die Leute, die als Pass-Rusher noch da waren. Du hast jetzt Mike Green auch angesprochen, da gibt's ja auch noch ein paar andere. Dann ist klar,
ich hab's hier noch offen. Du hast noch Donovan Isruaku, den du ansprechen könntest. Dann wird es ein bisschen dünner auf der Position, aber da gibt's schon noch ein, zwei, drei, je nachdem, wie komfortabel du dich fühlst, wo du was machen kannst auf Edge, keine Frage.
Man muss natürlich auch sagen, ich glaube, es wäre dann 13 Teams gewesen, die in Runde 2 vor den Falcons picken. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Hab aber so auch den Gedanken gehabt, hätte es nicht gereicht, dann einen der anderen drei auf der Stufe von James Pierce nochmal in der Runde 2 hochzutraden für ein bisschen günstiger. Aber ja, nochmal, sie werden James Pierce unbedingt gehabt haben wollen und das ist ja auch ein sehr, sehr guter Spieler an und für sich. Also macht schon Sinn, aber für mich war es im ersten Moment genauso, wie du auch sagst, bisschen teuer, ja.
Ich meine, es ist ein super Edge-Draft-Jahrgang, genau. Das haben wir jetzt oft genug angesprochen. Deswegen, wenn du das als Need hast, dann zweimal zuzuschlagen, kann ich voll nachvollziehen. Ich, also natürlich ist das teuer ein First-Rounder, aber ich habe so ein bisschen nachgedacht und habe es jetzt ganz viel gelesen. Oh, was ist das für ein grauenvoller Move, das ist ja schlechter als letztes Jahr mit Penix. Sag ich ganz ehrlich, finde ich fast ein bisschen übertrieben, weil was passiert denn? Natürlich willst du nicht einfach einen First-Rounder hergeben, aber du hast jetzt an der 26 also einen First-Rounder bekommen. Und wenn du ihn hoch hast, genau, dann hol ihn dir. Weil nächstes Jahr, dein Ziel ist ja, erfolgreichen Football zu spielen. Dementsprechend pickst du im besten Falle nicht vor 18 oder sowas. Also auch um die 20 rum oder sowas. Mhm. Und der Jahrgang ist halt dieses Jahr so gut. Dann nimmst halt da einen und gibst einen Pick, was auch immer es dann werden wird. Das hängt natürlich vom Erfolg ab. Aber sagen wir mal, Pick 20 ab, wo ich dann auch sage, immer ärgerlich, aber ist es so ein ganz großer Verlust? Weiß ich nicht. Ja, klar, wenn sich Pierce schlecht entwickelt, dann reden wir da anders drüber, aber ich kann den Gedankengang verstehen und letztes Jahr haben wir zu Recht diesen Panic-Deal irgendwie in der Luft zerrissen. Ich habe es jetzt eigentlich fast überall nur gesehen, dass er zerrissen wurde. Ich finde es okay, in Anführungszeichen. Ich bin jetzt nicht begeistert. Ich finde es okay von den Falcons.
Ich bin nicht beide, weil man muss immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich diese Teams auch langfristig auch für die nächsten College-Jahre, auch diese, ne, die sind ja auch alles Profis und die haben ja auch ihre Scouts, die wissen schon, was nächstes Jahr möglich ist und was gut sein kann. Aber du weißt ja trotzdem zu jetzigem Zeitpunkt nicht, was unbedingt dein Need sein wird, ob es Verletzungen sind, ob es plötzlich Spielerwechsel sind, egal was es ist. Und deswegen macht es schon auch mit das, was du jetzt gesagt hast, mehr Sinn, weil am Ende des Tages hast du einen First-Round-Pick einfach nur getauscht. Du hast jetzt einen abgegeben und hast dafür dieses Jahr zwei, weißt aber jetzt schon, was du kriegst. Nächstes Jahr, auch wenn du Scouts hast, weißt du halt noch nicht auf lange Sicht, was du wirklich bekommst, egal welche Position. Und dementsprechend ist es schon so, wie du es jetzt beschrieben hast, sehr sinnig, ja.
Es ist natürlich immer geil, First-Round-Picks zu haben und du willst so hoch wie möglich picken. Auf der anderen Seite willst du erfolgreich sein, um dann niedrig zu picken. Ja. Also das ist immer so die Frage und manchmal kommt es mir so vor, werden First-Round-Picks gerade weiter hinten in der ersten Runde immer ein bisschen zu hoch bewertet. Aber das ist Geschmackssache. Mhm. Ich bin jetzt nicht jubelnd durchs Wohnzimmer gerannt, aber ich kann es irgendwo verstehen und finde es jetzt keinen katastrophalen Trade aus Sicht der Falcons.
Nee, katastrophal.
Hängt natürlich von der Entwicklung von Pierce ab. Klar, wenn der in zwei Jahren raus ist und zwei Snaps gespielt hat, dann sage ich auch, aber das natürlich, wenn wir das vorher immer schon wissen, wäre es langweilig.
Ja, das stimmt, das stimmt. Kommen wir zum nächsten Pick, Nummer 27, die Baltimore Ravens an der Reihe. Und das war vorher schon klar, dass sie ihn haben wollten. Und zack, da ist er, Safety Malachi Starks von Georgia. Nickel kann er gut, High Safety kann er gut, ist beweglich, ist smooth unterwegs, gute Slot-Innen-Coverage. Und man muss sagen, das ist ein Need gewesen, das wissen wir alle. Die Passing-Defense der Ravens war nicht gut, obwohl sie jetzt ja auch mit Cornerbacks Wiggins, Humphrey und Safety Hamilton und dann eben mit Starks ein tolles Duo haben auf der Safety-Position. Ob es dann wirklich sehr viel besser wird, wird man sehen, aber das war so zu erwarten und alles richtig gemacht und auch ein sehr, sehr cooler Spieler, finde ich, der auch Swag hat für diese Safety-Position, um es mal so zu sagen.
Jo, das ist Malachi Starks, den hatte ich zum Beispiel bei den Ravens dann auch, wenn da aus der Secondary, also auf der Safety-Position was frei ist, Hamilton wird wieder mehr in Slot rotieren, du kannst da viel grundsätzlich rotieren mit dem Spielermaterial, zweite Saisonhälfte war viel besser, also Malachi Starks, Baltimore,
ja.
Hände schütteln, passt.
So ist es.
Unspektakulär, aber gut.
Ja.
Die 28, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Die Detroit Lions picken auf der defensiven Seite von Ohio State Defensive Tackle Tariq Williams. Sag ich ganz ehrlich, den hatte ich jetzt bei mir nicht in der ersten Runde. Ich hätte auch lieber einen Edge-Verteidiger gesehen bei den Lions. Ja. Die haben mich jetzt ein bisschen überrascht, gebe ich ganz ehrlich zu.
Ja, ich habe damit gerechnet, dass da an der Line was passieren wird, auch Interior, aber nicht bei ihrem First-Round-Pick, aber ehrlicherweise habe ich dann auch mir den nochmal so ein bisschen angeguckt. Das ist etwas, was sie halt jetzt nicht mehr haben, wenn man ehrlich ist, in der Interior-Line. Also der ist gegen den Lauf an und für sich sehr, sehr stark. Der finisht nicht gut, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, meine ich. Also da kann er noch lernen, aber das, dafür ist er jetzt ja da. Da hat man ja noch ein paar Monate Zeit. Aber das ist ein größerer Spieler, das ist ein Power-Typ. Diese D-Line hat sich ja auch verändert und Detroit braucht da einen neuen Input, gerade auch in der Interior-Line, auch wenn es ein Spieler ist, der noch sehr viel Upside mit sich bringt. Ich bin beide, dass da auf Edge eher was passieren sollte, aber ich finde es an und für sich einen sehr, sehr gut durchdachten Pick, weil es nochmal mehr Tiefe wäre, glaube ich, zu negativ bewertet für diesen Pick, aber grundsätzlich ist es einer, der definitiv Sinn macht.
Ist halt ein Lions-Pick, genau, der Sinn macht für das Hier und Jetzt. Mal genau. Schauen, wie es entwickelt. Lee McNeil mit einer Knieverletzung, der ist noch in der Reha. Da ist es schon irgendwie auch nachvollziehbar. Du hast gesagt, Runstopper, das hilft dir auch weiter. Ein Passrush hat Entwicklungspotenzial, das muss definitiv noch weiter ausgebildet werden. Aber ja, das ist ein typischer Lions-Pick. Stand heute, Status quo, 25. April, wo wir jetzt aufzeichnen. Macht das Sinn aus Sicht der Lions? Ich hätte ihn da nicht gepickt, aber das war mit Gibbs dasselbe, den sie hochgepickt haben und alle gesagt haben, um Gottes Willen, der Running Back, hat aber gepasst.
Genau. Deswegen mal schauen, wie sich das da entwickelt. Nummer 29 und das ist jetzt...
Warte ganz kurz, das machen wir schnell rein. Die haben noch einen Vertrag verlängert vor dem Draft mit Kirby Joseph. Der wird zum bestbezahlten Safety aller Zeiten. Stand heute, muss man dazu sagen, weiß nicht, ob nachher noch was passiert. Der hat für 4 Jahre 86 Millionen unterschrieben, macht 21,5 pro Jahr. Antoine Winfield von den Bucks war bislang die Nummer 1 mit 21,025. Jetzt also Kirby Joseph mit 21,5. Ja, Glückwunsch, Kirby Joseph, der hatte was? 9 Interceptions, ganz starkes Jahr. War dann irgendwie auch zu erwarten, dass er einen fetten Vertrag bekommt. So, jetzt.
Breakout-Season auf jeden Fall. Ist der perfekte Übergang zu unserem nächsten Thema. You are on the clock. Genau, ja. Und zwar Nummer 29, die Washington Commanders. Und das ist insofern für uns auf jeden Fall interessant, weil wir ja, beziehungsweise Christoph in dem Fall, mit einem aus der Offensive Line der Washington Commanders erst vor ein paar Tagen gesprochen haben. Könnt ihr gerne reinschauen, die Talk Zone mit Brandon Coleman. Warum sage ich das? Weil für mich überraschend, Christoph, ich weiß nicht, wie du es siehst, auch nach dem Gespräch der 35 Minuten mit Coleman, an 29 tackle Josh Connerly Jr. von Oregon sich die Commanders holen. Und warum ich dann so ein bisschen zusammengezuckt ist, ist, was Rich Eisen vom NFL Network direkt nach dem Pick sagte. Er sagte, oh, bla bla bla, guter Spieler, aber brauche ich nicht wiederholen. Normalerweise auf Right Tackle, du hast Laramie Tunsil auf Left Tackle und dann hast du noch Coleman, der so als Rotationsspieler dazu ist. Und dann war ich direkt so, ach, Coleman sollte doch eigentlich der Starter bleiben und vielleicht auf rechts gehen. Also mit diesem Pick, dass sie auf die O-Line gehen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. 0,0.
Ja, der hat mich auch. Also zuallererst hört unbedingt mal rein bei Brandon Coleman, weil das jetzt wunderbar eigentlich dazu passt, weil er ja ganz klar gesagt hat, bevor dieser Laramie Tunsil-Trade kam, hat man mit ihm gesprochen, hey, wir planen weiter mit dir, wir sind zufrieden mit dir, du spielst halt dann auf der rechten Seite. So, jetzt kommt Josh Connerly, also Laramie Tunsil ist gesetzt auf links. Mal schauen, wie fit er ist, aber der ist erstmal gesetzt. Josh Connerly, Oregon. Und da haben jetzt alle dann natürlich auch gesagt, ja gut, der spielt dann auf der rechten Seite. Wechselt dann Coleman doch auf die Guard-Position, nachdem man ihm gesagt hat, er spielt Tackle und das kommt auch im Interview raus, deswegen hört es euch unbedingt an, weil es wirklich jetzt noch spannender eigentlich ist.
Ja.
Man braucht halt schon, gerade wenn man die Position wechselt, schon so einen Sommer, um dann das komplett zu verinnerlichen. Deswegen ist es während der Saison auch durchaus schwierig, dann die Position zu wechseln. Und jetzt bin ich echt gespannt, was da rauskommt, weil es natürlich verschiedene Optionen gibt. Du hast ja zum Beispiel auch noch einen Andrew Wiley, der vielleicht dann auch auf die Guard-Position eher wechselt. Ist es ein Connerly, der auf die Guard-Position wechselt? Ich habe nochmal nachgeschaut. In 3 Jahren hat er 6 Snaps als Guard gespielt am College.
Ich wollte gerade sagen, der wird es nicht auf jeden Fall. Ja.
Ja, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ja. Oder ist es dann so, dass Tunsil mit 30 Jahren jetzt keine ewig lange Karriere auch in Washington mehr haben wird, dass du mit Connerly einfach schon mal so eine Absicherung hast und Coleman, dass das deine Zukunft sein wird. Also da sind so viele Optionen möglich. Eigentlich wäre es spannend, nochmal mit Brandon zu sprechen.
Das stimmt.
Das wird jetzt nicht zustande kommen.
Ruf ihn nochmal kurz an.
aber hört da gerne nochmal rein, weil das ist brandaktuell und ist, weiß ich nicht, ob es ein Nackenschlag ist, vielleicht haben sie vorher auch wieder mit ihm gesprochen, aber das wird extrem spannend, wer da wie Jaden Daniels beschützt in der neuen Saison. Und habe ich auch nicht kommen sehen, bin ich bei dir. Der kam überraschend.
Also das Einzige, was ich mir da vorstellen kann bei Connolly, das habe ich dann auch direkt nachgeguckt, der wird niemals auf Guard spielen, dass man Brandon Coleman jetzt die Zeit auch über diesen Sommer gibt, wie es ja auch auf der Tackle-Position jetzt lernen soll, da muss er nicht ganz so viel verändern wie auf der Guard-Position, das muss man ehrlicherweise sagen, weil Wiley, nämlich in der Wahrnehmung, intern als auch extern, sogar hinter Coleman auf der Guard-Position eigentlich ist, zumindest aus den Leistungen der vergangenen Saison, was man so liest und auch hört. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn Connolly so gut schon ist als Rookie, wenn sie sagen, das soll auch ein Starter sein auf der Right-Tackle-Position, dann ist wahrscheinlich wirklich Coleman der da hin und her rotiert. Oder sie sich auch abwechseln. Ja. Vielleicht gibt es bei den Commanders auch etwas, und das muss man auch im Hinterkopf behalten, liebe Leute. Es gibt, lass mich lügen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, natürlich um mittlerweile 7 in der Früh, in der Offensive Line bei allen Teams ganz, ganz oft über 16, 17 Spiele in der Saison in jedem zweiten eine ganz andere Aufstellung der Offensive Line, weil die natürlich auch oft angeschlagen sind. Und ich glaube, da macht es dann natürlich insgesamt schon sehr großen Sinn mit Brandon Coleman. Ich befürchte, dass eher Connolly der Starter sein wird, wenn es über den Sommer geht. Aber ich glaube, die werden in einen Konkurrenzkampf gehen auf der Right-Tackle-Position. Und wer es für das Coaching-Staff im Sommer besser macht, wird der Starting-Right-Tackle zwischen Coleman und Connolly. Und der andere wird ein bisschen rotieren. Wobei du natürlich mit Coleman nochmal einen Spieler hast, der oder den du besser rotieren lassen kannst, weil er vielleicht ja dann doch auch mal auf Guard aushilft, auch wenn er das nicht den ganzen Sommer trainiert. Also das ist für mich die wahrscheinlichste Option.
Amen, Pater Hauser.
Genau.
Ich gehe so mit.
So ist es. So, weiter geht's. Du bist dran, glaube ich.
Immer weiter. Die Buffalo Bills an Position 30, die holen einen, den ich zum Beispiel durchaus bei den Commanders erwartet hätte. Ja. Ein Cornerback, Kentucky, Maxwell Hairston. Muss man dazu sagen, die haben vorher erst einen Cornerback zurückgeholt. Jadavious White, ein Jahr bis zu 6,8 Millionen sind da möglich. Der hat letzte Saison erst bei den Rams, dann nochmal bei den Ravens gespielt, davor jahrelang. Bei den Bills, das ist eine Absicherung, aber jetzt hat man Maxwell Hairston eben noch dazugeholt. Das macht auch komplett Sinn. So ein Outside-Cornerback war, ist ein Need. Was natürlich ganz spannend ist, Will Johnson, Michigan, der war bei vielen eigentlich der Top-Cornerback, der fällt damit komplett aus der ersten Runde raus, weil es da große Bedenken wegen seinen Knieproblemen gibt.
Ja.
Hairston, also jetzt in Buffalo bei einem Contender, darf man glaube ich schon so sagen, der war bei mir jetzt auch eher am zweiten Tag. Aber du hast jetzt Christian Benford, der gesetzt ist, wenn er fit ist, gehen wir einfach mal davon aus. Hast jetzt Hairston, der Speed bringt, der auch diesen Recovery-Speed bringt. Also wenn er mal geschlagen ist, kommt er zurück in die Aktion, weil er wahnsinnig schnell ist. Kann sich beim Tackling schon noch verbessern, hatte aber auch letztes Jahr Schulterprobleme. Ja, absolut sinnig für die Bills, haben da jetzt kein großes Experiment gemacht oder gewagt.
Genau so ist es, unterschreibe ich. Absolut nicht sinnig, da bin ich auf deine Meinung jetzt gleich mal gespannt, dass das, was jetzt gekommen ist. Also es hat mich nochmal um ganz spät in dieser Runde 1 ein bisschen überrascht. Die Philadelphia Eagles haben hochgetradet mit den Kansas City Chiefs, denn wir wissen ja, Super Bowl-Sieger waren die Eagles, dementsprechend wären die an 32 dran gewesen. Die haben also an Nummer 31 und 32 getauscht, also die Eagles gehen von 32 auf 31, bekommen eben diesen, die Chiefs bekommen Nummer 32 logischerweise und einen 5-Runden-Pick. Jetzt haben die Eagles hochgetradet, um den Linebacker Jihad Campbell von Alabama zu holen. Was man dann rausgefunden hat, ist, dass die Eagles bereits an Nummer 22 bei den Los Angeles Chargers unter anderem angerufen haben, wegen einem Hochtraden, weil sie Campbell gerne haben wollen. Und das macht an der Stelle auch Sinn, weil danach kamen ja auch noch Teams, wie zum Beispiel die Lions, ist ja auch wurscht jetzt, die auch vielleicht für Linebacker interessant gewesen wären, die wir jetzt aber natürlich auch, die haben ja auch andere Spieler genommen. Warum sage ich das jetzt alles so kompliziert? Sie haben sich nicht hochgetradet an die 22 und haben Campbell bekommen, weil sie dann auch mit den späteren Teams nie hochtraden mussten, weil keiner an Campbell interessiert war. Und dann frage ich mich aus Eagles Sicht, warum schenke ich einen 5-Runden-Pick her, wenn die ganze Welt weiß, die Chiefs nehmen sehr, sehr wahrscheinlich einen Offensive Tackle, aber keinen Linebacker. Die haben doch Linebacker. Da war ich ehrlicherweise total überrascht, dass du dann nochmal einen 5-Runden-Pick so spät einfach mal aus dem Fenster schmeißt. Wenn der von 22 bis an die 31 fällt, dann fällt er auch noch diesen einen Spot, meiner Meinung nach, in Bezug auf die Chiefs.
Die Chiefs holen sich keinen Linebacker mit den drei, die sie haben, mit Tranquil, mit eben. Bolton, mit Chanel. Also die holen sich keinen Jihad Campbell. Aber jetzt erzähle ich vielleicht komplett Blödsinn, aber ich glaube, so müsste es sein. Die Eagles müssen an 165 auch noch dran sein. Der 164. Pick ist nicht ihrer. Dementsprechend haben sie den wahrscheinlich einfach abgegeben, um auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, ah ja, ist jetzt kein extra, also kein Pick von uns, den wir verlieren. Da passiert jetzt nicht so viel. Wir brauchen auch nicht 100 Spieler jetzt draften. 2025. Das war eine Absicherung, die, glaube ich, überhaupt nicht nötig war.
Nee,
ich fand es auch ein bisschen spannend und dachte mir, nee, also die, bei den Chiefs sehe ich es jetzt nicht, außer die wollen den Schnippchen schlagen. Aber ich glaube, dass bei den Eagles völlig egal ist, zeigt aber eben, dass Jihad Campbell bei denen hoch war, wenn sie mit den Chargers auf 22 beispielsweise schon tauschen wollten. Der hat da wirklich eine gute Saison gespielt als Edge, Gerhard Campbell. Da ist auch so ein bisschen die Frage, was spielt er denn eher? Linebacker, Edge. Der ist stark im Tackling, der ist groß und lang, ist aber auch trotzdem schnell, der hat einen super ersten Schritt. Wurde oft mit Zach Bourne verglichen, der eh schon bei den Eagles ist. Der hatte nach dem Combine jetzt noch eine Schulter-OP, das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber rein sportlich gesehen, was Howie Roseman da wieder gemacht hat, das ist unverschämt gut schon wieder von den Eagles. Und ich glaube, diesen Pick in der fünften Runde werden sie verschmerzen können. Wenn ich jetzt nicht ganz viel Blödsinn erzählt habe.
Sicherlich, da bin ich schon bei dir. Und man weiß ja auch nie das gleiche Thema wie vorhin bei den Giants und Browns, Quarterback-Thema und so, ob noch andere Teams irgendwie interessiert gewesen wären. Aber er ist einfach gefallen. Also das hätte man sich vielleicht auch schenken können. Aber ja, bin ich auch bei der super tolle Ergänzung für die Philadelphia Eagles. Und dann kommen wir zum Abschluss, ja,
die
oder?
Die müssten vielleicht noch schnell, die müssten, glaube ich, vier oder fünf Fünftrunden-Picks gehabt haben, die Eagles.
Okay, cool. Also, ja gut, dann ist scheißegal. Dann vergiss alles, was ich gesagt habe.
Aber ich dachte mir auch, hä? Das müsst ihr doch gar nicht machen, ist doch völlig, also ich glaube nicht, dass die Chiefs so gemein sind, beziehungsweise das einfach so wegschmeißen können.
Das wäre echt geil.
Egal. Vielleicht habe ich auch Blödsinn erzählt, sie werden es verschmerzen können, der Champion, sie haben ihren Spieler bekommen, das ist das.
Das ist die Hoffnung.
Noch eine kurze News bei den Eagles, die haben mit Center Cam Jurgens verlängert, 4 Jahre 68 Millionen, da sind knapp über 39 Millionen garantiert, bleibt damit bis 2029 bei den Eagles, ist ja der Kelsey-Nachfolger. Und ist der zweiteuerste Center nach Creed Humphrey von den Chiefs. Und dann sind wir doch bei den Kansas City Chiefs.
Genau, da darfst du machen, weil das war ja klar, was da passiert ist. Dass, als der Pick dann kam, war das mit dem Trade vorher sowieso. Also, aber eigentlich egal,
haben wir gerade ausdiskutiert. Nach 31 das Ganze schon gelaufen, weil was machen sie wohl? Sie holen sich den Offensive Tackle. Josh Simmons, Ohio State. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spannender mit wirklich viel Talent. Der ist durch eine Knieverletzung extrem gefallen. Im Draftboard auch so ein bisschen charakterliche Sachen, die da immer mal wieder erwähnt wurden, aber der hat eine wahnsinnig kontrollierte Spielweise, der hat jetzt keinen Hang zu Overpacen, das sind alles so Sachen, die wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, der hat eine gute Athletik, der setzt die Hände gut ein, also auch da ist Upside da und wir wissen, Tackle ist bei den Chiefs ein Dauerthema und mit Josh Simmons, wenn der sich normal entwickelt und fit ist, könnte das tatsächlich auch für die Chiefs ein Stil gewesen sein, in der ersten Runde noch, zum Ende hin?
Ja, total, weil es auch nochmal ein anderer Spieler ist, so ein bisschen besserer, beweglicherer Tackle, wenn er, der kommt ja aus der Verletzung, wenn er da fit ist, deswegen, die brauchten einen, die haben jetzt ihren da bekommen, vielleicht nicht den so unbedingt in erster Linie wollten, aber an 32 Josh Simmons, das ist schon echt gut. Und genau, damit sind wir dann durch mit Runde 1, mit Tag 1. Mhm. Für mich ist hängen geblieben, vielleicht als Resümee, ich sage jetzt mal, ja, gute 80-85% der Teams, vielleicht sogar 90, haben genau das gemacht, was man erwarten durfte. Dazu halt dieser krasse Trade dann am Anfang gleich mit Travis Hunter und den Jacksonville Jaguars und dieses Schippchen schlagen der New York Giants, dass sie keinen Shedeur Sanders nehmen, der dann sehr wahrscheinlich Christoph an Tag 2, der ja, und das als Hinweis, in der Nacht von heute auf morgen dann um 1 Uhr nachts startet, auch auf dem NFL Network über The Zone zu sehen ist.
Also Freitag auf Samstag, wenn ihr später hört, dann ist die zweite und dritte Runde wahrscheinlich schon durch. Oder vielleicht dann, ist der ganze Draft schon durch.
Dann ist dass da dann in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr Shedeur Sanders als erster Name genannt werden wird.
Das kann tatsächlich gut passieren. Samstag dann um 18 Uhr auch noch die letzten Runden, also vierte bis siebte Runde. Auch das gibt's natürlich dann live bei uns zu sehen. Und gerne auch eure Meinung zum Draft insgesamt. Welche Teams für euch in Anführungszeichen Gewinner, Verlierer waren, da wollen wir nächste Woche dann auch drüber sprechen, was uns dann beim ganzen Draft gesehen wirklich gefallen hat. Teams, wo wir gute Sachen gesehen haben, Teams, wo wir vielleicht nicht so gute Sachen gesehen haben. Das soll dann nächste Woche das Thema sein. Und jetzt würde ich sagen, geh mal schlafen. Bei mir geht die Sonne auf. Ich glaube, ich kann nicht mehr schlafen.
Bei mir geht die Sonne auf. Ich gehe jetzt zum Bäcker. Es ist 7.30 Uhr. Hat großen Spaß gemacht, direkt nach Runde 1 das hier aufzuzeichnen. Wir wünschen euch einen schönen einen schönen Start in den Freitag, einen schönen Start ins Wochenende. Und nächste Woche sind wir dann regulär wieder am Donnerstag da. Also bis dahin, viel Spaß noch mit dem Draft-Wochenende. Danke, Christoph Stadler. Geh du ins Bett. Ich gehe mir jetzt ein Brötchen holen. Tschüss.
Ich glaube, ich werde nicht schlafen können. Ist mir viel zu hell. Aber egal, ich probiere mein Bestes.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.